Glaubst du es selber?
Ich würde,
dass Schule wichtig ist? Ganz tief drin, wenn du ganz ehrlich bist.
Fuck Phil, das ist so ein Funkformat, Mann.
Deswegen sollst ja auch du das beantworten, nicht ich. Aber es heißt ja auch der Wichser.
Ja.
Aber es gibt ja auch nur männliche Wichser. Guna.
Der ja, das, aus deiner alten Perspektive ist das so, du alter weißer Mann. Sag nochmal.
Fotze.
Ja, siehst du, und es passiert nichts.
Abgefuckte Fotzen.
Moin, in der heutigen Folge ist Comedian und Autor Phil Laude zu Gast. Viel Spaß.
Demnächst bei Famefighting.
Alter. Ey, das fand ich dark. Famefighting?
Dark?
Da haben welche gerasselt.
Ja.
Auch. Ja, der, ich wollte gerade sagen, der Dicke, aber ich weiß nicht, wie der... Hier, Marius, der mal Döner ist. Der hat gegen irgendein... Nee, der hat... Nee, Quatsch! Der hat doch gegen... war das der Checker vom Neckar oder war das war Cosimo ein anderer? War Cosimo der Checker vom Neckar? Ey, das fand ich so lächerlich, dass die gegeneinander gerasselt haben. Hast du es gesehen? Hast du gesehen, wie André Schiebler wie eine alte... Naja, wie so eine alte Unterhose über die Leine gehängt wurde.
Ich
hab
nur die Ausschnitte danach gesehen. Genau. Tatsächlich, ja. Ach so, ja, doch, das hab ich gesehen.
Ja, der hing ja dann ja so.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja.
Das war alte Schule YouTube.
Das ist schlimm eigentlich.
Chris und André.
Ja. Ist das schlimm?
Ja.
Ist das schmerzlich, sowas mit anzusehen? So, wie so Charaktere, mit denen man eigentlich auch zusammengearbeitet hat. Oder was? Oder hast du von damals schon immer so.
Ich habe voll das Déjà-vu.
Ehrlich? Nein, hast du von damals so schon den Eindruck.
Ich will nicht deine Aufnahme crashen, aber ich habe das Gefühl, wir haben darüber schon mal geredet.
Ey, Mann! Du Arsch, ey.
Ich hab das. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl.
Nein,
ich
nein, Gefühl, so in dem Sinne habe ich es nicht gefragt.
Keine Ahnung, kennst du das? So,
ich habe das Gefühl,
schon eine
wir
Stunde
haben
aufgenommen
schon mal miteinander
hätte und dann das Audio nicht mitgelaufen wäre. So fühlt sich das gerade für mich an.
Kramer, der ist deiner, ne? Der ist deiner jetzt. Ich nehm dich, schreib mir den nicht auf den
Kramer
Stiefel.
Oder Karma?
Karma. Karma. Karma ist a bitch. Stark? Ist mir noch nicht eingefallen.
Schon
bisher.
Stark. Schon ey. Stark.
Karma ist eine Bitch. Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich ein, ja, doch. Das wäre aber nicht ein Pornoname, sondern wirklich ein Streifen von dir. Karma ist eine Bitch 1. Karma ist eine Bitch 2.
2. Es geht auch immer einfach so weiter.
Ach, das ist geil. Das ist echt geil.
Ja.
Nee.
Aber zurück zu deiner Frage.
Ja. Beantworte die doch mal zum ersten Mal in diesem Monitor.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen erschütternd, solche Sachen zu sehen, auch mit Simon Desue. Hat mich ein bisschen gefickt, weil das alles Leute sind, die ich einfach mal kennengelernt
weißt
habe.
Weißt du, was ich scheiße finde?
Hm?
Die Antwort war total vorhersehbar.
Hab ich die schon mal gegeben?
Ja, irgendwie hab ich das schon mal gehört.
Okay.
Nee, Freunde, also kurz kleiner Disclaimer. Wir haben gerade schon eine halbe Stunde aufgenommen und die komplette Aufnahme ist in den Arsch gegangen. Deswegen haben wir es zum Glück nicht erst zu Hause bemerkt, sondern relativ zügig. Deswegen relativ zügig, dass es trotzdem noch eine halbe Stunde weggefallen ist. Deswegen machen wir das alles so ein bisschen nochmal und ich versuche aber jetzt, weil ich wahnsinnig gute Fragen gestellt habe und ihr solltet alle traurig sein, dass ihr jetzt nicht hören könnt, weil Phils Antworten auch sehr gut waren.
Das stimmt, das war ein sehr, sehr schöner Podcast, aber wir werden einfach genauso nochmal wiederholen.
Wir werden das genauso jetzt einfach durchziehen und es ist absolut unauthentisch, aber im Endeffekt ist das euer Problem.
on the plus side... Mich erinnert es total an früher. Du hast richtig nostalgisches Gefühl gerade bei mir geweckt.
Ist
weil
doch
natürlich
schön,
hatten
aber,
wir
oder?
Solche Momente auch sehr oft. Gerade am Anfang unserer Karriere. Naja.
Hm.
Die Windows Movie Maker Zeiten noch.
Nee,
das erste Schnittprogramm, da ging gar nichts.
Aus der Frage, was die Frage eigentlich implizieren sollte, die ursprüngliche, haben sich aus der damaligen Sicht schon so Charaktere abgezeichnet, wo du sagst, oh, das ganze Bekanntheitsding wird ihn wahrscheinlich gar nicht mal so gut tun, langfristig.
Ach so, du meinst, ob man das schon so hätte vorhersehen können?
Ob man bestimmte Charakterzüge schon hätte vorhersehen können, wie sie dann letztendlich so gekommen sind, wie sie gekommen sind?
ich glaube, ja.
Ehrlich?
Ja, aber ich glaube, es war auch alles öffentlich. Das finde ich ja schon interessant. Also bei Simon zum Beispiel,
mhm.
da war ja schon, da ging es ja früh los mit so Sachen. Da war doch die erste Geschichte war irgendwas mit Geld,
1000 Gewinn, Euro und Xbox. 1000
Euro, ja, ja. Diese Geschichte.
Alter, das war legendär, das ist ja klar. Ja, ja. Das ist 1000 Euro und Xbox, ja.
Genau, und so ein bisschen scammy und shady waren da ja schon immer so Sachen in der Luft. Mhm. Und ich glaube schon, das akkumuliert sich irgendwann. Und am Ende denkst du dir, Kramer is a bitch.
Stimmt wohl. Aber wie war dein Blick immer so auf die Szene, beziehungsweise wie hat sie sich in deiner Wahrnehmung so geändert über die Jahre? Weil ich sag mal, früher war das ja alles noch so ein recht kleiner Kreis. So. Das waren die deutschen YouTuber so ein bisschen unter sich in Köln. Und es gab ja auch diese Zeit so um 2014 rum, wo alle auf einmal in Köln gewohnt haben.
Ja, ja, safe. So,
und auch mit der neuen Generation, mit den ganzen Let's Playern, die kamen, mit einem Däne. Eigentlich dieses Mediakraft-Peak. So, ja, das war ja die Mediakraft-Hochzeit.
Ja.
Und ja.
Boah, es hat so viele verschiedene Phasen durchgemacht. Und was ich erstmal richtig geil finde, ist, dass ich das miterleben durfte. Also, dass ich hautnah bei der Entstehung einer fucking Branche dabei sein durfte, weil ich glaube, dass haben sehr wenige Menschen.
Du bist ja ein Pionier ein Stück weit, ne? Ja. Ohne jetzt zu doll zu glazen, aber du hast halt
nein, klar.
Voll mit aufgebaut.
Genau, es ging los bei null. Also wir haben wirklich angefangen bei, dass Leute uns gesagt haben, wenn wir gesagt haben, wir machen YouTube-Videos, ja irgendwie, ich kenne jetzt den Affen, der an seinem Finger riecht und dann vom Baum fällt und Katzenvideos und so. Also das Klassiker. War wirklich, wo wir angefangen haben. Niemand kannte, ist ein Klassiker, ist absolut.
Der Finger, der sich am Arsch riecht. Nee, der Schimpanse, der sich im Zoo am Arsch riecht und dann am Finger riecht und dann, beziehungsweise sich vorher den Finger in den Arsch steckt und dann dran riecht.
Noch lustiger finde ich ja persönlich den.
Der Elefant, der die Scheiße rausräumt?
Nee, den kenne ich noch gar nicht. Hä? Ich meinte den Affen, der mit Scheiße wirft.
Auch gut, aber es gibt noch einen, das ist ein richtiger Klassiker, den fand ich ganz, ganz hilarious. Ein Elefant, der bei einem anderen Elefant mit einem Rüssel reingeht, den so die Scheiße rauswühlt und dann so gediegen snackt.
What the
gab's
fuck?
Gab's auch auf
okay,
YouTube.
Okay, ist das
YouTube
normales Elefantenverhalten oder hatte der einen seltsamen Fetisch?
Ich glaube jetzt im heutigen Kontext, so wie man auch auf Zoos blickt, wird er wahrscheinlich eine Psychose gehabt haben.
Ja, probably. Wo der Pfleger sagt, das ist das problematisch.
Ist so, das machen die immer so. Das ist,
unsere machen das immer so.
Willi, unser Elefant.
Nein, das Gehege ist groß genug.
Willi, unser Elefantenbulle hat das schon immer gemacht. Das ist so ein Begrüßungsritual bei denen. Dass erstmal ein Rüssel in den Arsch geht und dann wühlt man sich so ein bisschen was raus.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber in diesen Zeiten ging es halt los, dass wir auch Videos gemacht haben. Und seitdem hat sich ja alles 10-mal komplett verändert. Also es gab halt diese komplette, man macht einfach aus Langeweile, irgendwelche Leute machen irgendwelche Videos.
Aber gab es für euch Inspirationsfiguren? So Smosh damals oder
ja,
so?
Ja, Smosh natürlich.
Alter,
komplett.
Smosh war krass.
Ja. Ich weiß noch, wie ich meinem Dad Smosh gezeigt habe und gesagt habe, die verkaufen jetzt T-Shirts und ich glaube, die werden davon leben können irgendwann mal.
Von den T-Shirts?
Ja. Und mein Dad natürlich so, nee. Das
da gab es ja noch gar
nicht
kein,
möglich.
Gab es damals schon in den USA das Partnersystem?
Nee. Gab's
nicht,
noch nicht
mal da.
Es gab
ne?
kein Partnersystem. YouTube war noch auf Englisch. YouTube war noch nicht mal von Google gekauft, als wir angefangen haben. Das war richtig crazy.
Dann müsst ihr ja so 2006 angefangen haben.
Ja, 2006 haben wir angefangen.
Das finde ich.
Wir haben sogar schon 2 Jahre davor angefangen, Videos zu drehen.
Aber
erst dann haben
einfach.
Wir sie auf YouTube hochgeladen.
Oder wo habt ihr denn dann hochgeladen? Auf einer Homepage oder so?
Also die ersten haben wir gar nicht hochgeladen. Und dann ging es so los mit sowas, ich glaube, das hieß Putlocker oder so, Rapid Share. Und dann ging es so los, dass in diesen ersten Vorläufern von so sozialen Netzwerken.
Speedy Share kenne ich noch.
Da gab es so, also unseres hieß zum Beispiel Partys bei uns. Das war im Raum Ingolstadt, Nürnberg, war das so ein lokales Facebook-Schüler-VZ-Ding.
Ah, wie heißt das?
Partys bei uns hieß das dann.
Das war euer Social Network.
Das war unser
quasi.
Allererstes Social Network und da gingen dann als allererstes so die ersten viralen Videos rum. Also zum Beispiel Lord of the Weed. Weiß nicht, ob du das noch kennst.
Oh mein, ja, natürlich, klar.
Ja, ja.
Hier Harry Potter und Stein und die ganze Scheiße.
Genau.
Elsterglanz, sowas alles gab.
Ja.
Ja, ja, klar.
Der echte Gangster.
Der echte Gangster, Leopold, ja.
Ja, ja. Der war auch Inspiration für uns. Der hat nämlich auch Sketche gedreht und wir haben auch deswegen, ich habe das TC gezeigt und gesagt, lass auch sowas machen.
Aber das ist krass eigentlich, weil Leopold, der echte Gangster, kennen auch viele als international ja bekannt gegangen als Angry German Kid, der Unreal Tournament spielen wollte.
Ja, Mann.
Alter, krank, ja. Der ist eigentlich wirklich ein richtig krasser Pionier gewesen.
Der war ein richtig krasser Pionier, absoluter Vordenker. Ich finde das so schade, dass er auf dieses Angry German Kid reduziert wurde.
Imagine,
der war krass.
Der hätte weitergemacht.
Ja, und das war ja auch gute Comedy, dieser ich bin ein echter Gangster, ich hab schon mal gewichst und so. Damals war das was ganz Neues, es war innovativ, es war Satire, es war gut.
Ich bin ehrlich mit dir, ich habe das als Kind damals nicht als Satire verstanden. Ich hab gedacht,
das ist wirklich
so. Und das ist das.
Ach so, du dachtest, es war komplett ernst gemeint von ihm?
Ja.
Ah, okay.
Aber das ist jetzt im Nachhinein etwas, wo ich sage, das ist ja das Genialste überhaupt.
Safe. So. War ja auch komplett niemand. Also,
wenn Leute denken,
fucking Jan Böhmermann.
Genau, wenn Leute denken, dass deine Comedy oder deine Kunst oder Satire, sagen wir mal in dem Sinne, wirklich für bare Münze genommen wird, dann hast du eigentlich wirklich das Beste gemacht, was
ja,
du sonst machen können.
Safe.
Das ist ja legendary.
Ja, absolut.
So der echte Gangster, ey.
Voll Assi Toni.
Das ist seins. War das das mit dem, da verlieben die sich? Ist es das?
Ja.
Ey, krank. Krank.
Es war eine crazy Zeit.
Ich denke auch gerne zurück immer an hier Torge. So.
Ja.
Der war ja auch epochal, erste. Ey, Hamburger Hänger damals noch. Alberto, so, boah, das fand ich alles geil, ne?
Da gab's doch auch so ein ganz kleines Comeback mal von Alberto. Aber nur so ein, zwei Videos lang.
Es gab immer häufiger welche und die eine war immer abstruser oder weniger abstrus als die andere.
Ja.
So, dann hat er mal irgendwas von Rosen erzählt, dann wurde es ganz poetisch auf einmal.
Okay.
Zwischendurch hat er plötzlich American Football gespielt. Dann ging das Gerücht rum, dass er irgendwie 5 Kinder hat, was er in einem Interview da bestätigt hat. Es wurde völlig absurd bei ihm.
Okay.
Ich weiß, hast du das irgendwie verfolgt, die Lore um den?
Nicht wirklich.
Auf einmal hatte der auch lange Haare.
What?
Ja, ja.
Okay, ich weiß, was ich nach dem Podcast mache.
Das ist total, da kann man richtig recherchieren.
Ja, funny. Ja,
der macht dir
so
jetzt aktiv richtig Content.
Ach, okay. Ach, das wusste ich gar nicht.
Stimmt, dieses Rezepte-Ding.
Ja.
Ja.
Boah, das ist einer der größten Unterschiede, finde ich, zu früher. Dass du nichts mehr mitbekommst, gefühlt.
Weil
es passiert so viel,
ist.
Es ist alles so riesig geworden. Jeder lebt in seiner Bubble. Und diese Sachen, ne, wir hatten ja damals auch noch Videos, das ist ja geisteskrank.
Mhm.
Letzter Sommer 30 Millionen Aufrufe oder so. Also das war wirklich dann sowas, wo du wirklich alle mit erreicht hast und du hattest so eine Welt auch in YouTube, wo du theoretisch alle kennen konntest.
Ja, das Angebot war viel kleiner.
Viel kleiner. Und jetzt ist halt so, also ich finde das auch immer irgendwie krass, dass ich halt nicht nur bei YouTube, aber auch Serien und alles weitere, so du kriegst einfach ganz viel Zeug nicht mehr mit, was manchmal auch sehr schwer macht zu kommunizieren. Das Gefühl ist okay.
Vermisst
ich
du diese,
gar nicht, ob
diese alten
Bubble
Tage?
Was, ja, das war schon einfacher. Das war halt übersichtlicher. Das ist fürs Brain, glaube ich, ein bisschen angenehmer.
Auch aus Arbeitsperspektive, dass du sagst, okay, ich meine, YTT war ja irgendwann an einem Stand, wo man sagen konnte, okay, wir laden was hoch und es wird definitiv in irgendeiner Art und Weise viral gehen.
Ja.
Es gab ja immer, guck dir allein die Let's Player an, die haben ja jetzt nichts.
Ist so, ja.
Ich sag mal, bei euch war schon, wenn dann ein höherer Anspruch, würde ich sagen, in den Videos als bei einem Let's Player. Aber ein Let's Player hat ein Part hochgeladen, Start-Stop-Aufnahme, da wurde ja auch nichts geschnitten. Da war ja noch nicht die große PewDiePie-Era, wo wir Gameplay editieren und schieß mich tot. Sondern das war einfach Start-Stop und die Leute waren damit zufrieden und fanden es geil.
Ja.
So, und
das war einfach.
Das ist doch das Geilere gewesen, dass es da noch einfacher war, einfach Content Creator zu sein.
Safe. Also rückblickend würde ich sagen, in der Zeit, wo wir angefangen haben, wenn du nur das halbwegs ernst genommen hast, egal was für Content, dann bist du damit bekannt geworden. Also es war wirklich, also die allerersten YouTuber, es war wirklich gefühlt egal, weil du hast ja in eine Leere rein gesendet. Mhm. Also du hast einfach was gemacht und dann war das relativ sicher irgendwie auf der Startseite von YouTube, von einer fucking internationalen riesigen Plattform.
Aber auch ehrliche Resonanz für die Day Ones von damals, die nicht erfolgreich mit mir reingegangen sind, dann habt ihr echt richtige Scheiße gemacht damals.
Ja, dann war es wirklich grottenschlecht
gewesen.
Dann war
es wirklich kacke.
Ja, genau, safe.
Ey, oh Mann, ich will jetzt echt den Querverweis machen, aber mir fällt es gerade ein. Was sagst du so zu Content Creatern, die so aufkommen wie P und T? Das Comedy-Duo. Kennst du die?
Nee.
Du kennst nicht P und T.
Siehst du?
Alter, ich schick dir das danach. Das ist krass. Das ist krass. Das ist ein Sketch-Comedy-Duo auf TikTok.
Okay.
Schon ein bisschen älter die Jungs, so über 40.
Ja.
Katastrophe.
Okay.
So, nicht mal gut genug für Filmfeier.
Alright, aber total sehr gemein, erfolgreich dann wohl. Oder?
Ja, aber es ist todesviral.
Okay, so. Weil es so scheiße ist quasi?
Ja, aber die kriegen jetzt irgendwie.
Das liebe ich ja wieder.
Aber
sowas.
Es ist wieder so ein Kultstatus, den wir jetzt kriegen, ne?
Ich mochte ja auch total die, heute bin ich bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken und solche Sachen. Ich liebe das ja. Also ich liebe solche.
Hä? Wie?
Die kennst du nicht? So einfach eine auf Instagram, die jeden Tag in einem anderen Outfit rockt. Und sie präsentiert immer nur dieses Outfit,
aber
in dem sie
eine
den
ältere,
Tag rockt.
Oder?
Ja, genau.
War so eine Mutti.
So eine Moni.
Irgendwie. Ja, ja, oh geil.
Ja, ja.
Doch, dann weiß ich, dann
total
weiß ich.
Total geil.
Und es war alles so mit Strasssteinen und sowas, ne?
Genau.
Ja, 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 geil.
Ja, ich liebe sowas.
Also es ist...
Ganz groß.
Das finde ich aber manchmal so ein bisschen grenzwertig. Guck mal, TikTok und diese ganzen Vertical-Plattformen haben ja dafür gesorgt, dass Viralität nochmal eine ganz andere Begrifflichkeit bekommt und auch nochmal schnelllebiger sein kann. Und gerade zur Anfangszeit von TikTok, dass einfach Kanäle ganz schnell groß werden. Es fühlt sich eigentlich an wie so ein kleiner Reset, einfach auf einer neuen Plattform.
Ja.
Kanäle groß werden, die auf YouTube so nicht mehr erfolgreich geworden wären.
Ja.
Aber wir finden uns ja quasi auf einem komplett anderen Raster wieder. Aber es wird auch komplett viel, also wirklich brain-rotten Schwachsinn erfolgreich.
Ja.
Ich schmeiß es mal rein, lecker, lecker Familie. Kriegt so einen Kultstatus, an sich inhaltlich ja kompletter Mumpitz. So. Also du kennst die lecker, lecker Familie.
Nee.
Du kennst die.
Ich kenn die lecker, lecker Familie nicht.
Phil, jetzt ist aber Schluss.
Ich bin nicht so viel in diesem
jetzt
Internet.
Jetzt ist aber Schluss. Wie kannst du denn nicht die lecker, lecker Familie kennen? Das ist eine Familie.
Ich habe versucht, so zu tun, als ob ich sie kenne.
Ey, das finde ich
sofort in meinen Augen gesehen.
Man kennt doch, also diese Frau, die jetzt mit dem Outfit,
ja,
dass ich die nicht kenne, oder
das finde ich absurd.
Das findest du
dark,
ja, aber man muss doch die Lecker-Lecker-Familie kennen.
Erzähl mal.
Pass auf. Ist eine Familie und die gehen regelmäßig, zu deren Anfangszeit waren sie regelmäßig in einem großen Möbelhaus, frühstücken.
Okay.
So, und haben dann gesagt, das ist meine Schwester.
Mhm.
Papa, Mama, eine gute Freundin, die nicht gezeigt werden will, der kleine Schatz, dann war der ihr Sohn, juhu, und ich sind heute lecker, lecker frühstücken in so und so. Das wäre jetzt die Markennamen nicht. Von dem Möbelhaus. Und das hat sich so dermaßen hoch viralisiert und hoch gekultet, dass sich da wirklich so ein Fandom drum gebildet hat.
Okay.
So, und diese Lecker-Lecker-Familie wollte dann auch einfach ab einer gewissen Größe eine Kooperation mit diesem Möbelhaus haben.
Mm.
Dieses Möbelhaus wollte aber nicht. Und dann hat sich so ein Beef draus so entwickelt, dass die Lecker-Lecker-Familie gesagt hat, nee, die wollen uns nicht supporten, wir gehen da nie wieder hin.
Oh.
So, und dann haben sie das mit dem Möbelhaus gelassen.
Oh krass, okay.
Aber also ich finde das krass, dass du die Lecker-Lecker-Familie nicht kennst.
Und es gab dann aber trotzdem kein Placement oder so.
Ich glaube, die haben irgendwann mit Edeka zusammengearbeitet. Die haben auch irgendwann einen Song rausgebracht. Mm. Das ist scheiße, ist alles scheiße.
Da wird natürlich alles recherchiert, ist ja wichtig.
Du kriegst erstmal richtig einen weg.
Ja.
Was sind so virale Gesichter, wo du sagst, die sind so ulkig, dass man die eigentlich irgendwie erwähnen muss oder irgendwie auf die Karte bringen muss? Thema beispielsweise, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, Daniel Beutner,
nee.
der Zigarren- und Whisky-Konnoisseur.
Nee,
das kennst du alles, kennst du. Genuss für Geist, Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. Das ist ein Mann, der sitzt in seiner Bibliothek, testet Zigarren und sinniert über diese Dinger so anderthalb Stunden lang. Der ist halt legendär gewesen, weil der hat sich da hingesetzt und hat dann so, es gibt ein Video, das ist mein absolutes Lieblingsvideo, Das heißt irgendwie Chillen mit Aristoteles von Müßiggang und Muße. So. Und darin sinniert er auch irgendwie oder referiert er 1,5 Stunden lang über Sino Davidov.
Okay.
So, und testet eine Davidov-Zigarre und dann, ja, und wir schmecken sie jetzt an im Kaltrauch. Wichtig ist im Anstett Folgendes zu beachten und erzählt die komplette Biografie von Davidov dazu. Total spannend, extrem intelligenter Mann, aber irgendwie kultig. Wenn du den siehst, Hammer. Nur geil. Es ist ein Feinschmecker.
Okay, krass.
Aber fällt dir irgendeine Person ein, wo du sagst, ey, das ist eigentlich so legendär oder das ist dir jetzt vor kurzem vielleicht mal aufgefallen, den muss man mal richtig, richtig hochbringen.
Ich hatte das, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also mein Algorithmus ist eh ganz komisch. Ich kriege ganz viel so AI-Slop.
Oh, ja, ja.
Und so. Ich finde den aber immer total lustig.
Ich finde AI richtig scheiße.
Ja, ich finde halt die Videos alle.
Ja,
ich finde
das lustig.
Diese mit Stephen Hawking, wenn er in die Halfpipe
ploppt. Ja, das ist geil. Okay, ja.
Das ist total lustig. Ich kann mir die auch ewig oft anschauen.
Okay, das ist einfach lustig. Mein Take zu AI, ich glaube, da können viele mit relaten. Ich mag AI so lange, solange man nur damit Schwachsinn macht. Also so blöd, so dumm Blödsinn. Nicht Schwachsinn im Sinne von, okay, das ist jetzt gefährlich für die Menschheit und wir ersetzen jetzt Kunst oder sowas. Mhm. Oder Schauspieler oder richtige Animationsarbeit. Sondern KI, ich finde KI so lange geil, solange es nur für so einen Schwachsinn genutzt wird wie Stephen Hawking in der
Also Handball. Bist du so ein AI-Doomer?
Ich bin ein AI-Doomer.
Ja. Ich gar nicht. Bin komplett von Anfang an, ich liebe alles daran.
Ehrlich?
Ja. Ich finde es hochgradig faszinierend.
Ich finde es auch faszinierend.
Ich habe schon lange bevor ChatGPT rauskam, ich weiß noch, als das erste, das hieß DALI, das konnte so malen. Ne? Und dann habe ich diese ersten Avocado-Stühle, mal einen Avocado-Stuhl, dann kam einfach mehr oder weniger so ein grüner Klecks raus.
Ja.
Und ich bin damals schon zu Maria gegangen und meinte so, guck dir das an. Das ist wahrscheinlich, da entsteht ein Bewusstsein. What the fuck? Wie krass. Weil ich liebe halt Sci-Fi und ich finde es einfach krass faszinierend. Und ich glaube, es können ja auch so viele positive Sachen theoretisch daraus entstehen. Ne? Krankheiten heilen,
ja,
alles.
Safe,
also
safe,
basically
safe.
Heaven on Earth kreieren so. Und ich, also keine Ahnung, ne? Wenn's jetzt eine Dystopie wird, wäre natürlich scheiße so. Fände ich auch kacke.
Das ist die Angst, die ich aber habe. Und ich hab nicht das große Vertrauen in uns Menschen, ehrlich gesagt, dass wir das irgendwie
das
gut
verstehe
handeln.
Ich schon. Das verstehe ich auf jeden Fall, aber ich glaube, dadurch, dass zum Beispiel so Technologie bei mir ja immer so ein krasser Enabler war in meinem Leben. Also so, ich komme aus so einem Dorf raus.
Den Take check ich dann aber. Ne?
Und dann hast du plötzlich Internet.
Ja.
Und dann geht da plötzlich deine Karriere los mit so einem Online-Business. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich da so eine ganz positive, also ich habe es auch früher immer geliebt, in den Mediamarkt reinzugehen. Das war so das Geilste überhaupt, oder?
Ja.
Ah, allein der Geruch von so Software-Packung.
Geruch? Sagst du Geruch?
Ja.
Nicht Geruch?
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 Ach so, Geruch.
Ich sag Geruch, Geruch?
Geruch. Dachte ich. Keine Ahnung, Mittelfranke. Wie sagt man
das? Sag mal
Geruch.
Das sagt man, glaube ich. Sag mal Geruch?
Vielleicht. Schreibt's mal in die Kommentare.
Schreibt's
in die Kommentare.
Boah, Gänsehaut. Das ist legendary. Alter.
Ja. Nee, das habe ich voll geliebt und ich glaube so, das ist dann so ein bisschen, auch so habe ich das Gefühl, so in der Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen, weil irgendwie irgendwann eben nicht mehr so neue Sachen so kamen und ich habe das Gefühl, jetzt mit KI kommt vielleicht wieder so eine Welle, wo du wieder in den Mediamarkt gehst und da sind wieder so Stuff, das ist wieder so Zeug, was du dir echt kaufen willst.
Also ich glaube, wir sind uns alle kollektiv einig, dass das ein extrem revolutionäres Ding ist.
Ja.
So. Also das schiebt ja nochmal. Ich glaube, das ist so ein Breakpoint wie Erfindung Internet.
Safe.
Mindestens. Ich glaube, das ist nochmal riesig.
Das ist so fucking riesig.
Ich hätte halt auch so Bock auf
so einen Roboter oder so.
Ja, ich finde das Potenzial. Oder? Also ich verstehe, dass man das Potenzial reizvoll findet. Es macht mir aber genauso viel Angst.
Ja.
So.
Das check ich natürlich.
Deswegen bin ich so ein Doomer wahrscheinlich.
Ja, ich kenne das schon auch. Also Black Mirror. Zum Beispiel habe ich auch gesuchtet.
Boah, fand ich total geil.
War saugeil, aber hat mir auch wirklich Angst gemacht, weil ich so dachte, okay, KI könnte schon wirklich düstere Zukunftsszenarien ermöglichen. Und ganz viel von dem Sci-Fi-Zeug, was ich mir so presse, ist ja auch so, dass am Ende Terminator und so, das halt negativ ausgeht.
Mhm.
Aber ich liebe auch zum Beispiel die Sci-Fi am meisten, wo es halt so eine positivere Welt zeigt, die halt auch möglich ist.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Serie auf Netflix, die kennt keiner. Niemand kennt die. Die habe ich weggesuchtet und fand die so geil. Die heißt Pantheon.
Pantheon?
Ja, genau.
Worum geht's?
Kennt wirklich niemand. Aber es geht eben so um die KI-Zukunft, Singularität, dass die KI sich immer weiter krasser entwickelt, wir uns irgendwann hochladen können und so weiter. Und es ist eine krasse Story, aber irgendwie auch eine positive Story. Also es zeichnet so eine Welt, die theoretisch halt auch positiv sein könnte. Und das habe ich weg einfach nur so aufgesaugt und fand es richtig geil. Und das Coolste daran ist, das ist ein Zeichentrick.
Ah, okay. Mhm.
Ja. Und das hat mich erstmal auch so ein bisschen davon, ich habe es schon öfter angezeigt bekommen, habe es aber nicht geguckt. Mhm. Und dann irgendwann dachte ich, jetzt presst ihr das mal, weil ich halt so ein Sci-Fi-Fan bin. Und dann habe ich gemerkt, dass Zeichentrick irgendwie auch voll was mit meinem Gehirn macht, weil es mich halt so zurückversetzt auch in diese schönen Kindheitserinnerungen, so One Piece, Dragon Ball Z.
Ich und mag so. Zeichentrick ultra gerne, ehrlich gesagt. Ich mag so animierte Sachen, also die ganzen Ghibli-Sachen bin ich ultra der Fan von.
Yes.
Großartig. Hammer, Hammer. Ja. Kennst du diese Edits von Hayao Miyazaki, weil der ist ja so ein totaler, wie nennt man das? Nicht Stoizismus, oder? Nee, also dieses so, die Akzeptanz der Unvermeidbarkeit.
Ja, so, das und ist glaube ich schon Stoizismus,
es gibt so geile, ja, Stoizismus, ja, es gibt so geile, ja, dann, ich war mir jetzt ganz sicher, ob das der Begriff dafür ist. Da steht er irgendwie in seinem Garten, gibt so geile Interview-Ausschnitte von ihm, wie er so steht. Ha? Ist doch egal, die Firma wird sowieso nicht geben. So, wir werden alle sterben. So auf dem Flavor.
Okay, aber mit so einem Positive-Twist ja, noch oder ja, so aber, negativ aber so
er,
quasi.
Aber er akzeptiert das für sich und er sagt so, ja, aber es ist voll okay. Ja. Also er spricht dann so total, auf erster Linie total negative Gedanken aus.
Ja, ja.
So, aber irgendwie ist es auch geil.
So, das ist halt, das ist fucking Stoizismus so, ja. Weil ich hatte auch so eine Phase, wo ich das total so, dachte ich so, ich will so sein, ich will so ein Stoiker sein. Oder weiß ich noch, wie ich das in der Heimat so einem Kumpel, der war richtig stoned, so erzählt habe. Und der, ich erzähle und laber. Und er einfach in seinem bekifften Brain irgendwann, also so eine Art positive Negativität. Ich war so fasziniert von seiner Denke in dem Moment, weil es hat es halt komplett auf den Punkt gebracht. Einfach.
Aber ich finde das irgendwie geil. Es ist so. Nein, aber ich sehe mich da tatsächlich relativ wieder und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht auch so ist, dass du so sagst, ey, ist doch scheißegal, ich mach das jetzt einfach so, weil was soll schon passieren? Ich glaube, vielleicht hat jeder in sich so diesen gewissen Stoizismus, also an den Leuten, die halt in unserer Branche so arbeiten. Vielleicht braucht man das auch. Dass man halt sagt, okay, ich mach das jetzt einfach. Oder die haben's, waren an irgendeinem Punkt in ihrem Leben so, dass sie gesagt haben, okay, ich mach das jetzt einfach, wir schauen, was passiert.
Mhm.
So, und deswegen sind sie dorthin gekommen, dass sie es so beruflich machen können.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also mir hilft's, weil ich glaube, ich bin eigentlich von der Natur aus nicht so. Also mir ist so alles mega wichtig. Ich mache mir mega den Kopf um alles und denke auch immer, ich krieg das nicht hin oder so.
Glas halb voll oder Glas halb leer?
Nee, schon halb voll. Also ich bin so voll der, also ich will auch voll der positive Mensch sein. Aber ich bin halt nicht stoisch im Sinne von so cool. Ich bin, glaube ich, das Gegenteil von cool. Ich bin hibbelig, ich bin aufgeregt, ich bin fühl sehr krass in alle Richtungen und so. Und da hilft, glaube ich, so eine Einstellung vor so krassen Momenten. Also quasi, weil natürlich jetzt auch in der Waititi-Karriere, es gab oft so Sachen, da dachte ich, das ist mir viel zu groß. Das ist ja nichts, was ich hinkriege, was ich hinkriegen könnte. Mhm. Keine Ahnung, Videodays moderieren oder so.
Ja.
Wo ich dann aber auch, weil du kennst das ja wahrscheinlich auch, um da hinzukommen, wo wir sind, es hat ja ganz viel mit Ja-Sagen zu tun. Also eigentlich zu ganz vielen Sachen auch sagen mache ich. Auch
so Überwindungssachen. So.
Ja.
Also gewisserweise, dass man so sagt, so, boah, Alter, weiß ich nicht. Und dann im Endeffekt ist es eigentlich so, easy. Ja. Ja.
Oder so stell dir vor, keine Ahnung, jetzt der, was wäre so der krasseste Typ, den du im Podcast gerne mal hättest, so.
Boah, stand jetzt haben wir leider halt schon voll geile Sachen abgearbeitet. Ich fände zum Beispiel richtig chill, wenn so ein Udo Lindenberg im Podcast wäre. Das fände ich voll geil.
Das wäre safe geil. Und da würdest du ja niemals auf die Idee kommen, zu sagen, nee, ist mir zu groß oder so.
Nee.
Genau.
Nee, jetzt nicht mehr. Nee.
Ja, und das ist ja geil und es bringt dich auch dahin, aber das führt ja auch dazu, dass du dich kontinuierlich selbst eigentlich auch ein bisschen überforderst, weil du so sagst, also auch wie sowas halt, Videodays moderieren oder so.
Total.
Hätte ich niemals Nein gesagt. Aber davor habe ich mir halt so in die Hose geschissen und da mache ich mir dann ganz viel diese Gedanken. Da sage ich ganz viel so, was soll passieren? Dann stehst du da halt vor 10.000 Menschen, dann, keine Ahnung, scheißt du dir halt in die Hose, eventuell auch auf der Bühne, dann geht das Leben trotzdem weiter.
Total paradox.
Bist du halt der lustige Typ, der sich in die Hose geschissen hat vor 10.000 Leuten.
Ja, eben. Das ist total paradox, wenn man so lapidar mit dem potenziellen Versagen auch umgeht, oder?
Ja, du versuchst es dir selber einzureden. Also ja. Zumindest ich.
Mache ich irgendwie auch gewisserweise. Ja. Also wenn dann irgendwie so ein Moderationsjob ankommt und ich habe nie eine, Achtung, ich habe nie eine Journalismus-Ausbildung gemacht. Ich mache trotzdem einen Interview-Podcast. Mir egal, scheiß da Hund drauf. Aber auch dieses so, ja, ich bin jetzt Moderator, einfach nur, ich bin Moderator ab dem Punkt, wo ich einfach eine Gamescom-Bühne moderiert habe und Leute mir gesagt haben, okay, das ist gut, verfolgt das.
Ja.
So, dann habe ich Moderationstraining gemacht und legit 2 Stunden und er hat gesagt, ey, so, du bist halt fertig, wenn ich jetzt irgendwas dir noch beibringen sollte, so, dann verfälsche ich dich nur. So, du bist gerade so authentisch gut, mach weiter.
Ja.
Und der gibt dann, und ich selber denke mir, ja, okay, keine Ahnung, ob ich das gerade alles richtig mache. Die Resonanz ist positiv. Und der Typ klemmt dann auch noch hinterher, ey, der hat echt Potenzial, ein richtig großer Typ zu werden in der ganzen Branche. Wie, warum? So, woran macht er das fest? Ich verstehe es nicht. Mhm. Aber man akzeptiert das für sich. So, und man landet dann auch gewisserweise in diesem Imposter-Syndrom.
Ja.
So, dass man sich so sagt, so, ach, scheiße, ey, wirklich. Aber auf der anderen Seite ist man so beflügelt und sagt so, ja, easy, moderiere ich das weg.
Ja, ja, safe.
Also wird jetzt morgen eine Anfrage für die Oscars reinkommen. Oh, Stephen Gätchen, komm, wir gehen hin, wir machen das, kein Problem, scheiß drauf. Weißt du, es ist so, juckt doch. So, aber es ist auch das Wichtigste. Ja. Ich glaube, dieses so ganz komisches Fake it till you make it, man muss sich ein bisschen selbst verarschen, um vorwärts zu kommen.
Ja, ich glaube auch gerade für so eine Karriere in dieser verrückten Online-Welt ist es eigentlich, wie es gemacht wird. Weil so viel von dem, was wir machen, wurde ja noch nicht davor gemacht.
Ja.
Und das ist ja das, was die Leute daran dann auch cool finden, dass man da irgendwas halt neu macht. Aber das führt ja auch dazu, so auch bei Comedy, was willst du da für eine Ausbildung machen? Also wo soll ich dann da hingehen?
Kannst du ja schwer.
In Deutschland basically unmöglich. Und ja, dann baut man halt so gefühlt so seinen Skill so, während man schon dabei ist, so parallel noch irgendwie mit.
So mäßig das Gespräch hatte ich schon mal in irgendeiner Folge, ich glaube mit Daniel Slump oder so, ich bin mir nicht sicher. Aber der hat zum Beispiel einen Studien ist in einen Studiengang gegangen, der da hieß Social Media Management oder irgendwie sowas.
Ja.
Wo ich mich frage, wer bringt ihm das denn bei?
Ja, safe.
Also wer doziert
dort?
Bruce
Hillmanns.
Macht er das?
Nein, aber wäre geil.
Aber der hat schon mal
so Vorlesungen gemacht.
Vorlesungen habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Aber
mal so wirklich als Dozent wäre natürlich geil, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht Leute, weil die gibt's ja noch nicht. Also wer.
Ja, eben.
Ja, ja. Wüsste
also
jetzt auch
ich
nicht.
Ich wüsste jetzt aus der Szene niemanden.
Nee.
Aus safe. Der Branche auch. Also vielleicht mal irgendwelche Manager oder sowas.
Ja, ja. Aber das erklärt voll, warum wahrscheinlich dieses Imposter-Syndrom in unserer Branche nochmal viel größer ist.
Als ja, bei allen anderen, maybe.
Weil jeder ja so denkt, ey, ich habe das eigentlich nicht gelernt.
Aber und genau, ich frage mich dann an dem Punkt, womit füllen die denn jetzt, sagen wir mal, so ein Studium geht, dieses Studium im Speziellen geht jetzt, sagen wir mal, 7 Semester. Wie füllen die denn 7 Semester? Mit Social Media Management, das ist so ein Ding, wo ich sage, ja komm, setz uns 2 Wochen zusammen, ich erkläre den ganzen Bums, wie es abläuft und dann rein.
Ja.
Das ist doch eigentlich, also so funktioniert doch die ganze Quereinsteiger.
Plus, dass wir jetzt auch immer bei uns im Team halt immer sagen, wir wissen es eigentlich selber nicht und wir müssen eigentlich jede Woche wieder neu lernen,
ja,
weil sich ja ständig auch verändert.
Eben.
Das heißt, was soll ich da jetzt unterrichten, wie YouTube vor 10 Jahren funktioniert hat oder vor 5? Das ändert sich ja ständig. Also auch jetzt ist ja schon wieder ein ganz anderes Game als vor 3 Jahren oder so. Der Algorithmus verändert sich ständig, die Sehgewohnheiten verändern sich super krass schnell. Das kannst du nicht unterrichten im klassischen Sinne.
Findest du auf deine Karriere gesehen, auch wie du es alles so mit beobachtet hast, wie die Plattformen sich weiterentwickeln, diese ganzen Algorithmen und sich ständig ändernden Algorithmen eher als störend und nervig und stressig oder macht das für dich das Spannende in dem ganzen Thema aus?
Ja, habe ich voll drüber nachgedacht, tatsächlich genau darüber letztens. Und ich bin zu der Conclusion gekommen, dass ich es eigentlich sogar fair finde und auch eine gute Challenge.
Mhm.
Weil ich glaube, dass das Game früher halt so war, wenn du dann einmal oben warst, dann warst du einfach oben. Dann war.
Ich glaube, es ist auf manchen Plattformen immer noch so.
Ja?
Ja. Also ich glaube, auf Twitch ist es so, wenn du einmal so einen Stand erreicht hast, dann bist du too big to fail.
Okay, krass.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist aber auch die letzte Plattform, die das
hat.
Ah,
okay. Ja,
ich glaube,
sein.
YouTube hat es nicht mehr.
Nee.
Weil YouTube auch nicht mehr so viel, da sind Abonnenten nicht mehr so wichtig.
Ach, okay. Das erklärt, finde ich, so ein bisschen diese popkulturellen Phänomene, dass ein paar von den Streamern jetzt so omnipräsent sind.
Genau. Ich glaube, beispielsweise ein Zabex ist jetzt weit über den Punkt, dass man sagen kann, okay, da passiert jetzt nichts mehr. Der ist schon groß genug. Ich glaube, der fällt jetzt die nächsten mindestens 5 Jahre nicht mehr ab.
Mhm.
Glaube ich nicht. Also es würde mich überraschen.
Ja, auf den anderen Plattformen haben die das nach und nach abgeschaltet. YouTube war eine der letzten.
Ja.
Aber alle TikTok, Instagram und so, die haben irgendwann gesagt, Abonnenten sind nichts wert. Scheißegal, wie viel du hast.
Mhm.
Und jedes Video wird einfach wieder einzeln neu bewertet und wird erst einer kleinen Gruppe ausgespielt. Wenn die das feiern, schicken, whatever, dann wird's viral gepusht. So. Und da dachte ich mir schon, das macht's natürlich viel schwerer. Als früher hatten wir ja schon, da war es wirklich so, du hast etwas hochgeladen oder auch Waititi war dann an dem Punkt, egal was wir hochgeladen haben, das hat funktioniert und das ist nicht mehr so und dann dachte ich auch, ist das jetzt doof oder nicht doof, aber dann dachte ich mir, irgendwie ist es fair, weil es ja auch Raum schafft für neue Leute und andere Kreative.
Es versteift ja auch irgendwie Kreativität, wenn man sagt so, oh fuck, warum sollte ich mir jetzt die Mühe für krasse neue Ideen geben?
Genau, voll.
Wenn's ja eh funktioniert.
Ja.
Also kann ich den Bums hochladen.
Safe.
Hat das für Diskussionen bei euch gesorgt in der Kollektivarbeit damals bei Waititi? Dass ihr gesagt
habt,
warum sollten wir jetzt so viel reinstecken? Warum, wir können doch auch jetzt mal ein Scheißvideo hochladen. Ist es doch im Endeffekt egal, kommt doch sowieso krass.
Ja.
Gab's
auf jeden Fall.
Gedanken?
Ja. Es gab so Gedanken bei uns allen dreien und dann gab es natürlich Diskussionen, weil der eine hat es mal mehr so gesehen, der andere hat es mal weniger so gesehen.
Also und ich finde das nicht mal judgend oder so, ich finde das völlig nachvollziehbar, dass man sowas...
Ja, voll. Und natürlich, es gibt ja eben so eine künstlerische Seite und eine unternehmerische und die unternehmerische hat dann natürlich auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier was gefunden, was funktioniert. Das machen wir jetzt weiter. Und das hat uns aber schon irgendwann einfach auch so ein bisschen, also wir haben uns dann wirklich, also dieser Ursprungs-Spark, dass wir jetzt einfach drei Jungs sind, die kreativen Scheiß machen, lustige Videos machen, der ist dann durch dieses ganze, sag ich mal, fließbandmäßige, unternehmerische, drumherum Mediakraft etc. auch so ein bisschen verloren gegangen, weil wir irgendwann dachten, okay, wir machen jetzt eine Songparodie nicht mehr, weil wir eine Songparodie machen wollen, sondern weil wir halt wissen, es funktioniert, weil wir davor schon 5 gemacht haben, weil wir wissen, der Song funktioniert gut und deswegen parodieren wir den jetzt. Und selbst wenn das am Ende jetzt nicht der geilste Text war oder die geilste Idee, machen wir es trotzdem, weil es hat halt funktioniert. So.
Wie giftig war es für eure Arbeitskultur, auch für die Freundschaft, die ihr hattet?
Ja, da gibt es jetzt eine ganze Doku drüber in der ARD-Mediathek. Über diese Anfangs-YouTube-Zeit und da haben TC und ich das auch nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, weil das unsere Freundschaft definitiv belastet hat. Also so dieser Kernpunkt war so ein bisschen, das habe ich auch erst während der Doku so richtig gecheckt, aber bei mir ist halt so, mein Vater ist sehr früh verstorben und das hat bei mir, bei Waititi nochmal so einen viel existenzielleren Drive aufgegeben.
Lief da schon die Waititi-Karriere?
Es ging gerade los, dass wir Videos machen.
Okay,
das war wirklich so Start. Also er hat noch so die ersten Videos gesehen und auch voll gefeiert und der hat sich auch immer totgelacht über sowas. Das ist auch so eine voll schöne Erinnerung, die mir immer so, an die ich oft denke, ist so dieses mit meinem Dad zusammen so Comedy-Filme schauen und halt zusammen lachen und so.
Yeah.
Und ja, und das hat er zum Glück noch mitbekommen. Das war dann, da freue ich mich bis heute drüber, dass er so die Anfänge mitbekommen hat. Dann ist aber leider eben sehr früh verstorben und ich war, glaube ich, so 16 oder so.
Okay.
Und dann habe ich irgendwie noch mehr so voll, also Waititi war so alles für mich, ne? Und,
ja.
Und das wurde irgendwie so in der Doku ganz gut klar, dass so für mich selbst als es keinen Spaß mehr gemacht hat, war Waititi trotzdem noch super. Also ich habe da immer noch so viel drin gesehen und so viel Sinn und für mich war das so viel größer als nur der Spaß.
Mhm.
Und das hat dann manchmal mit TC einfach geclasht, weil der hat gesagt, hey Leute, wir haben gerade kein Leben mehr. Wir haben bei letzter Sommer 30 Stunden am Stück gedreht. Das ist ungesund, das macht keinen Spaß. Und da war ich, glaube ich, einfach nochmal in einem ganz anderen Film unterwegs. Und das Schöne ist aber, wir haben uns da echt gut auch danach ausgesprochen. Und auch zum Beispiel selbst die Doku war auch nochmal so ein Stück aufarbeiten und wir sind halt irgendwie, konnten diese Freundschaft, klar, die sich voll verändert, aber ja, wir sind halt cool miteinander.
Mhm.
Und das war mir auch schon immer sau wichtig, dass wir das irgendwie, dass nicht so eine Tic-Tac-Toe-Geschichte am Ende wird und wir irgendwie noch cool miteinander bleiben.
Ist aber jetzt im Endeffekt, arbeitest du ja eher solo und bist nicht mehr so in diesem Kollektiv unterwegs, so ist da die, würdest du sagen, langfristig die Arbeit angenehmer? Also was gefällt dir mehr? So im Kollektiv arbeiten oder halt als Solo? Weil ich sag mal, du hast ja trotzdem noch ein Team,
ja,
und arbeitest ein Stück weit im Kollektiv, aber bist vor der Kamera nicht mehr im Kollektiv unterwegs.
Mhm. Ich finde es super schwer zu werten, was besser ist.
Mhm.
Weil es hat beides krasse Vor- und Nachteile. Also so ein Vorteil von Solo als Künstler ist natürlich, du kannst halt dein Ding komplett durchziehen, ne? Und ich glaube, das ist also für so künstlerische Sachen, weil ja, manchmal hast du ja irgendwas im Kopf, wo du denkst, das ist super funny, das ist saugeil. Und dann allein schon das so den ersten Leuten zu pitchen, macht's kaputt irgendwie.
Check ich, ja.
Und da hast du nochmal viel mehr Freiheit. Also hast du halt wirklich die komplette Kontrolle. Das ist natürlich irgendwo ein Vorteil. Aber was ich zum Beispiel, also dieses, was ich immer als extrem wertvoll empfunden habe, vor allem im Nachhinein, als ich es dann auch anders kennengelernt habe, war halt dieses gemeinsam in dieser verrückten Medienbranche sein. Also wir alle kommen ja nicht, also wir hatten kein Management am Anfang, keine Ahnung von dieser Welt, keine Kontakte, keinen Onkel, der da irgendwo schon gearbeitet hat oder so und uns hätte erklären können, wie das funktioniert. Und da, glaube ich, ganz allein reingeschmissen werden, ist nochmal ein ganz anderer Grind als in so einer Freundesgruppe.
Mhm.
Weil wir halt immer die Möglichkeit hatten, zusammen wie so eine, also so in unserer eigenen Welt dann so zu bleiben, weißt du? Das vermisse ich jetzt.
Wie wird man nicht verrückt als junger Mensch in diesem ganzen Bekanntheits-Viralitätsding? Ich sag mal, ihr seid ja, boah, du bist ja jung bekannt geworden.
Fragst du den Falschen? Ja, ich bin schon ein bisschen mental geworden, oder ich glaube, war es schon immer ein bisschen.
Mhm.
Das sind wir wahrscheinlich alle ein bisschen.
Ich glaube ja, also ich habe das Gefühl, es ist immer mehr so fast schon berufliche Pflicht geworden, mal Therapie zu gehen
ja,
und
ja,
sowas.
Ja, safe. Ja, ich glaube, Jerry Seinfeld hat mal in einem Podcast gesagt, Comedy is the perfect system to crush you mentally.
Mhm.
Und da kann ich schon relaten, aber ich glaube, es bezieht sich wirklich auf ganz viele Kunstformen und Mediengeschichten und so. Also es ist halt, es kann sehr an die Psyche gehen. Also ich glaube halt, was du irgendwie lernen musst, ist halt nicht Zahlen, Erfolge etc. zu sehr an deinen Selbstwert zu knüpfen. Gleichzeitig ist es auch ein Stück weit unmöglich. Also ich glaube, es ist unmöglich als Human Being, wenn du zum Beispiel auf einer Bühne stehst von vor 10.000 Leuten, ist nicht möglich, dass dein Körper und dein Gehirn checkt, was da gerade passiert. Oder für deinen Körper und dein Gehirn ist es einfach eine absolute Ausnahmesituation. Ist nicht normal.
Also aus der Natur raus ist der Mensch ja auch nicht dafür gemacht.
Nein.
So.
In der Natur ist das ja nicht mal passiert früher, glaube ich. Also die Zeit, aus der noch unsere Gehirne kommen, so Jäger- und Sammlerphase, wenn du da vor 10.000 Menschen gestanden bist, dann war kurz vor Krieg wahrscheinlich, also wenn überhaupt
dann,
Krieg,
dann waren es ja auch, ich sag mal, entsprechende historische Personen, die bestimmte Charakterzüge wahrscheinlich an den Tag gelegt haben.
Genau.
So, die das vielleicht auch möglich gemacht haben, aber so, ja, ich sag mal, Leute, die also wie du und ich, die eigentlich so vielleicht aus dem normalen Leben heraus, und das ist ja dann meistens so, irgendwie bekannter werden oder in so eine Öffentlichkeit geraten, so uns lebt das ja keiner vor. Wobei ich auch genau, ich hätte noch weniger Bock, dass man so, also als Kind halt so Promi-Eltern zu haben.
Boah, also stell dir vor, Scheiße. Du bist
jetzt irgendwie das Kind von Til
Maria,
Schweiger.
Clara Groppler und Phil Laude.
Boah, das wäre doch scheiße, dein Schatz.
Oh, fuck. Oh Gott. Ja, wie kriegt man das hin? Es kommt dann wahrscheinlich voll drauf an, das dann auch zum Beispiel zu Hause sehr auszuklammern oder so. Ich glaube, sowas habe ich mal gehört von Kai Pflaume, habe ich das mal in dem Podcast gehört. Das fand ich einen schlauen Take, dann zu sagen.
Ja, muss man. Ich glaube, das muss man auch, oder? Also anders.
Schätze ich mal. Ich bin ja noch nicht in so einer Situation.
Ich glaube, man sollte es nicht so machen wie die Smith-Familie.
Welche?
Die Smith-Familie, halt mit Will Smith und.
Ach so, okay, die kenne ich.
Ja, aber wo so alles, was so familienintern so ein bisschen in Schräglage liegt, alles an dieser komischen Tisch-Talkshow von Jada Pinkett ausdiskutiert werden muss.
Oh Gott. Hölle. Das ist wirklich meine persönliche Hölle.
Ja, also das ist.
In so einer Situation.
Ich fand alles, was da so passiert, bisher immer so unwürdig. Ich bin einfach nur froh, dass man gerade nicht so viel über die hört.
Ja. Ich finde auch so, das ist mir irgendwie nochmal so klar geworden mit diesem ganzen MeToo und diesen ganzen Hollywood-Skandalen und so, wie mental die da alle sind.
Ja.
Das ist mir da nochmal so bewusst geworden, die sind ja alle wirklich völlig gestört. Johnny Depp und whatever.
Da ist man ja eigentlich froh drüber, dass in unserer Branche das ja noch halbwegs geht. Und wir denken schon, boah, ey,
ja.
Der hat jetzt richtig einen am Helm. Ja, aber nee, ja. Ich glaube, die schießen da drüben nochmal den Vogel ab.
Ja.
So.
Ich fand das mal voll cool in einem Podcast mit Cordula Stratmann, kennst du die?
Ja, klar, ja. Schillerstraße.
Legende.
Ja.
Und da war das erste Mal, dass ich diese Reaktion bekommen habe, weil da wurde ich halt auch gefragt von dem Interviewer, wann das losging mit White Titty. Ich meine, wir waren so 18 oder so und sie so, oh Gott, du Armer. Ich beneide dich überhaupt nicht, das ist ja schrecklich.
Ehrlich?
Das ist ja hochgradig traumatisierend.
Wann ist denn Cordula Stratmann so öffentlichkeitsfamous geworden? Also ich habe irgendwie im Gedächtnis mit Schillerstraße damals.
Ja.
Wie alt war die denn da?
Weiß ich nicht.
Wie alt ist denn jetzt eine Cordula Stratmann?
Weiß ich, keine Ahnung.
An die 60?
Kann schon sein.
Cordula, die wird es nicht hören, aber Cordula, falls es ein bisschen zu alt ist, weiß ich nicht. Schau mal bitte nach, wie alt Cordula Stratmann ist. Sie sieht natürlich aus wie Mitte 20.
Aber ich finde, es ist halt ein guter...
61.
Ja, perfekt geschätzt.
Cordula, guck mal.
Nice. Aber ich fand, das war ein interessanter Take, auch für mich nochmal. Und so schön, das mal so von außen, von einer auch aus der Branche so zu hören, das ist gar nicht, das ist halt nicht normal und es ist halt auch für deine Psyche und für dein ganzes System, kann es halt auch traumatisierend sein, so dieser krasse Erfolg und so. Und das kann ich natürlich komplett bestätigen, aus meiner Erfahrung.
Ich glaube, das ist auch was viele in der Außenwahrnehmung wenig mit einbeziehen. Also es ist so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich höre oder lese natürlich öfter mal, gut, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich Twitter verlassen habe, aber man hat mal häufiger mal so Kommentare bekommen, so gerade als Streamer, so, ja, die Streamer, die kriegen so und so, also was halt irgendwie eigentlich jedem Content Creator, jetzt nicht nur Streamer, so an den Kopf geworfen wird, ja, die verdienen zu viel Geld für das, was sie tun, bla bla bla, etc. pp. Und es ist ja überhaupt nicht anstrengend. Bestimmt ist es nicht so anstrengend wie 24/7 auf dem Bau zu ackern. Nichtsdestotrotz vergessen viele einfach diesen Fakt der Öffentlichkeit. So. Der einfach so einen, nochmal so einen anderen Druck reinbringt. Das soll jetzt nicht wieder so ein Moment sein, ich rieche jetzt schon die Kommentare, das soll jetzt nicht so ein Moment sein, von wegen, ach, uns geht's so schlecht, wir haben es so schwer. Nee, ich glaube, ein Phil als auch ich, ich rede jetzt einfach mal auch in deiner Präsenz, mal in deinem Namen, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir ein sehr privilegiertes Leben leben dürfen in dem, was wir tun.
Ja.
So mit dem, dass wir auch machen können, dass wir das machen können, was wir machen wollen oder schon mal machen wollten. Aber nichtsdestotrotz geht das ja nicht problemlos über die Bühne, was wir alles tun. Also wir haben ja auch unsere Probleme.
Nein. Ja, hat alles seinen Preis. Und das ist halt der Preis für unsere, dass wir halt das machen können, was wir machen, ist, glaube ich, schon, dass es halt für die Psyche einfach ein krasser Grind ist. Und es ist ja kein Mimimi im Sinne von, ich finde das jetzt schlimm oder ich bin deswegen nicht happy, ich bin ja super happy, also ich könnte auch nie irgendwas anderes machen.
Wir haben es auch alle für uns akzeptiert.
Ja, aber es gehört halt dazu, sich damit, glaube ich, dann, also es ist fast schon professionell, sag ich mal, sich dann damit auseinanderzusetzen.
Gab es Momente, wo du dir gewünscht hast, nicht in der Öffentlichkeit zu sein?
Nicht so wirklich. Also eigentlich mag ich fast alles daran schon gerne. Also wie gesagt, diesen ganzen, ne, ich hatte auch Panikattacken in der Waititi-Zeit. Also mentale Gesundheit ist ein krasses Thema, glaube ich, dann. Aber bei mir war das auch schon immer ein sehr tief verankerter Wunsch, das einfach machen zu können. Und ich glaube halt auch, ich bin dafür ein Stück weit einfach gemacht. Also wenn ich mich dann so, klar, es gibt so diese Momente, wo du so überlegst, ja, könnte ich das oder das machen, aber dann komme ich immer wieder dahin zurück, nee, das, du machst das, was du machst, schon for a reason.
Ja.
Irgendwie. Ja. Nee, ich finde das schon ganz geil.
Nee, ja, safe. Ist es ja auch irgendwie geil. Also, das heißt, irgendwie ist es total geil.
Ja.
Aber ich habe häufig schon so mal, also hin und wieder mal so kleine Momente, wenn dann so mal, wo ich mir das, boah, das ist doch alles scheiße. Also wenn immer eigentlich mal dann, wenn es schlecht lief.
Ja.
So, ob man dann auch noch diesen Druck von außen hatte, hey, ja, mach doch mal was. Oder wenn Leute schreien, ist ja das ganz Schlimme, wenn dann Leute so richtig nochmal nachtreten und sagen, ja, fell off. So, du bist nicht mehr das Thema, ey, keiner juckt sich für den, du bist raus und so. Das ist halt scheiße.
Ja.
So, aber langfristig eigentlich, ich glaube, es ist einem so gerade mit dem Älterwerden bewusst geworden, das gehört jetzt einfach dazu. So.
Und ich glaube, diese existenziellen Ängste und so, die kannst du auch wirklich halt in jedem Job voll haben, ne?
Total.
Also es ist, und auch immer mehr. Also das, so sag ich mal, klassisches Beamtentum verschwindet ja auch ein Stück weit immer mehr, oder auch der klassische 9-to-5-Job verschwindet einfach immer mehr. Und diese krasse oder vermeintliche Sicherheit, glaube ich, hast du grundsätzlich einfach immer weniger. Deswegen.
Aber hast du noch existenzielle Sorgen aus finanzieller Sicht?
Aus finanzieller Sicht nicht mehr.
Wie viel ist doch übergeblieben aus der heutigen Zeit?
Wie viel ist für Laude wert? Nee, also mir, ich hab theoretisch, sag ich mal, wenn die Aktien gut laufen, habe ich genug für immer. aber diese existenziellen Sorgen bin ich gerade erst so dabei, die so abzubauen. Weil das ist auch eine mentale Geschichte, glaube ich.
Ja.
Also es kommt gar nicht so sehr auf die äußeren. Doch, kommt es schon. Also ich kenne natürlich auch die Zeit, wo ich wirklich finanziell existenzielle Sorgen hatte. Aber so ganz aus dem System habe ich es noch nicht raus. Also ich glaube, dadurch, dass das bei mir eben durch die Familiengeschichte und so, also der Vater steht ja auch, sage ich mal, ein bisschen für die Sicherheit, ne? Also finanziell, und bei mir war es auch sehr klassisch, dass halt mein Dad so die Kohle reingebracht hat, so. Und das fällt dann weg und dann weißt du, okay, jetzt bin ich dafür selbst komplett verantwortlich. Das wusste ich halt sehr früh. Und irgendwie ist das in meinem System einfach immer noch sehr präsent.
Okay. Ja.
Aber so kognitiv kann ich so langsam checken, ich müsste mir nicht mehr so krasse Sorgen machen um Geld.
Verstehe.
Ja.
Also einfach mal aus diesem, weil es gerade echt so ein bisschen düster der Thematik ist, mal wieder rauszurücken. Was ist, würdest du sagen, eine total banale Frage, aber ich finde es immer spannend, weil man da immer so unterschiedliche Antworten rauskriegt und es kann ja auch irgendwie was total Banales sein, aber was sind so, oder einer der großen Momente gewesen in deiner gesamten Laufbahn, wo du sagst, boah, das ist krass, dass ich das jetzt machen darf oder das jetzt erleben darf. So Schlüsselmomente.
Also, eine der geilsten Sachen war die Tour damals bei Waititi. Das war einfach nur so ein absoluter Kindheits-Jugendtraum halt, ne? Also ich weiß noch, wo ich mit TC irgendwie so eine Doku gesehen habe von Tokyo Hotel, wie die so auf Tour waren und so Tourbus und sowas. Und dann einfach dieser Moment, wo wir dann da hier am Kölner Hauptbahnhof stand, dann dieser Tourbus, einfach so ein geiler Nightliner, und dann kann ich da mit meinen Freunden zusammen einfach auf Tour gehen und in diesem Nightliner pennen, jeden Tag in einer neuen Stadt aufwachen und einfach so ein bisschen dieses so Rockstar-Leben führen.
Hast du das Gefühl, so ein bisschen Rockstar-Leben?
Ich sag mal, ich war jetzt nie so der Sex-Drugs-Typ so. Also ich hatte damals ja auch eine feste Freundin und war da super happy und so. Das war einfach nie mein Ding. Aber so das Drumherum halt, einfach dieses Feeling, das habe ich schon immer sehr gefühlt so. gefeiert und da einfach so in so einem Tourbus. Und dann ist noch so, dann sind wir, waren wir in Dresden, da war dann eine Freundin von mir auf dem Konzert und meinte, sie findet das gerade saucool, sie hat voll Bock mitzukommen, hat dann spontan ihren Job gekündigt und ist einfach mitgefahren mit uns.
What the
fuck? Hat dann Merch verkauft bei uns.
Den ganzen Job gekündigt einfach.
Ja. Ja, die war schon immer so ein bisschen crazy auch drauf, kannte ich noch aus der Schule und
geil.
So. Und dann sind wir da oben in dieser Lounge, die hatte auch so eine hochfahrbare Playstation und sowas.
Alter, wie geil.
Ja, ja. Und sowas halt, weißt du, das habe ich komplett gefühlt. Und natürlich auf der Bühne, das ist natürlich auch krass. Also einfach diese Energie, die du bekommst, das ist ja gerade bei Musik, also da ist das nochmal anders. Also nochmal, du kannst ja die Leute wirklich in eine Euphorie bringen und die bringen dann aber auch dich in eine Euphorie. Und das war komplett euphorisch, da auf der Bühne zu stehen, also geisteskrank.
Ja, voll, ja, natürlich.
Voll
ich
schön.
Ich denke auch daran zurück, dass sogar mein Vater hat halt so letzter Sommer und sowas gefeiert.
Also, ja?
Ja, klar. Ja, der fand das auch immer geil. Und der hat auch, mein Vater war richtig, das ist geil. Mein Vater war ein richtig krasser Cengiz von Ape Crime Fan. Mm. So, der fand ihn immer am geilsten, wenn er da in irgendwelchen Videos aufgetaucht ist und so. Und ich habe auch, wahrscheinlich hat er, ja, mein Vater hat immer voll viel dadurch so mitbekommen. Was ich immer geil finde, ist, wenn man so Urgesteine, so, wo man sagt, beispielsweise Torge, wenn man ewig nichts mehr so von ihnen so richtig mitbekommen hat, einfach weil man vielleicht nicht mehr so in der Zielgruppe stattfindet und plötzlich aus dem Nichts bin ich auf Heimatbesuch und meine Mutter dreht ihr Android-Handy rum und zeigt mir einen Clip von Fresh Torge.
Mhm.
Die hatte nie irgendeinen Bezug zu dem.
Ja.
So. Und sagt, ey, ja, hier, hast du das gesehen? Der ist total witzig. Ich sag, ey, das ist Fresh Torge, Mann.
Ja.
Den habe ich vor 15 Jahren geguckt oder
ja,
so.
Ja.
So einer der krassesten Arzt überhaupt. So, aber dass der immer noch in der Form so am Start ist. Und ich habe mal irgendwie vor einem Jahr oder zwei gesehen, dass der auch tourt. Also Fresh Torge geht richtig auf Tour.
Ja, ja, ich war da, ist geil. Kann ich empfehlen.
Ehrlich?
Absolut.
Ja, weil die hatte ja auch schon einen Podcast. Joy TV, also Celine, mit dieser Rolle Celine.
Ja, ja.
So, ja, ihr kennt euch wahrscheinlich auch.
Ich kenne nicht, ich habe die einmal getroffen.
Aber den Charakter. So, ja,
Charakter
kennt. So, die war auch schon im Podcast und hat auch so drüber erzählt, das habe ich zum Beispiel heute mitbekommen, dass sie halt so mit Fresh Talk bei so einem Live-Gag war. Und
ja.
So, Live-Gig war. Was ist halt krass. So, das sind so
wann ist dann auch so YouTuber, die du quasi am Anfang konsumiert hast, oder?
Ja, total. Also ja. Fresh Torge, ich habe euch geschaut und norddeutscher Raum war halt einfach Hamburger Hänger, tot ist das Ding.
Ja.
Also so Cheng Löw, Alberto, gut, Simon Desio natürlich auch,
ja.
So, aber Simon Desio wurde dann relativ zügig einfach eigenartig, so von der Außenwahrnehmung her. Man hat ja nie so diese krassen Insights gehabt.
Ja.
So, für mich war es dann irgendwann so, irgendwie ist das alles komisch.
Und waren dann so deine Eltern, haben die das damals noch gar nicht mitbekommen? Oder haben die das dadurch mitbekommen, dass du dann irgendwann gesagt hast, du willst auch sowas machen? Oder?
Boah, Alter, das ist jetzt eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich habe dir das nie so richtig gefragt. Also die fanden es auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich ähnlich gewesen wie bei euch. Oder ziemlich sicher so ähnlich gewesen wie bei euch. Kann ich dich beruhigen, war in meiner Zeit dann 2018, als ich selbstständig gegangen bin mit Twitch, genauso diese Sicherheitsfrage, ach ja, bist du sicher, ob das funktioniert?
Ja.
Du weißt ja nicht. Das muss man auch sagen, da war Twitch dann gerade an dem Standpunkt, wo YouTube dann zu eurer Zeit war. So, und dann habe ich gesagt, ja, nee, hier so und so und das wird hundertprozentig funktionieren. Es hat nicht funktioniert, aber ist auch nicht schlimm, es hat für eine Zeit lang funktioniert. Und ich bin jetzt trotzdem irgendwo angekommen.
Ja.
Aber klar, ich glaube, das Gefühl war eher da für so Internet-Content-Creation, Popkultur, als es zu deiner Zeit war.
Okay.
So.
Und es war so eine Diskussion, aber trotzdem auch so ein Support, oder war es eher so?
Support war immer da.
Ja, das ist halt
geil. Ich weiß, wie viel Gegenwind gab es bei euch?
Ich glaube, dieser Support ist halt super wichtig, so von den
Voll.
Eltern. Und ich hatte halt, ja, Glück im Unglück, würde ich so sagen, klingt ein bisschen makaber,
ja.
In Bezug auf meinen Dad, weil es war schon so, also meine Mama ist Künstlerin, Musikerin und die war immer voll supportive. Also die war immer so, Ne? Also da war eher ich der, der dann gesagt hat, ja, mit Schauspielerei an der Bühne kannst du nichts verdienen. Und sie hat gesagt, ja, trotzdem, egal, du musst Schauspieler werden, du hast so ein Talent. Und
ach, geil.
Genau. Und ich glaube, die andere Seite, die skeptisch ist, schon auch wichtig.
Hast du auch Geschwister, die irgendwie in künstlerische Richtung arbeiten oder sowas?
Ja, meine Schwester ist Fotografin. Mein Bruder ist so, der ist fast Professor in Informatik geworden, aber der hat auch Doktor und so gemacht.
Alter.
Und der ist so richtig so ein super Brain.
Ja,
und da habe ich aber auch erst sehr spät geschnallt, dass es so ab einer gewissen Ebene Wissenschaft ist das halt auch Kunst. Also
natürlich,
es sind auch voll
klar.
Die Künstlerseelen, sag ich mal, die sich halt so reinnörden ins Thema Wissenschaft.
Ey, die ganze Forschungsgeschichte ist doch hochkreativ.
Ja, ja, ja.
Also du musst halt das immer in den Weg finden musst, voranzukommen. Das ist ja
voll
geil.
Das sind Künstler und die teilweise sehen ja dann auch so aus, ne? Also die haben, also Albert Einstein oder so, das ist ja.
Würdest du sagen,
der hätte jetzt auch ein Bild malen können.
Würdest du sagen, dein Bruder sieht aus wie ein verrückter Wissenschaftler? Hat er was
Er tendiert da immer mehr.
Okay, geil.
Nähert sich dem immer mehr an.
Geil.
Ja, safe. Also das ist in meiner Familie schon sehr verankert.
Mhm.
Aber eben mütterlicherseits.
Ja.
Und mein Dad war halt eher so, sag ich mal, der Allmann-Part und Regeltreue und so weiter. Und der hatte dann nicht mehr so viel gesagt. Das klingt so schrecklich.
Ja.
Aber das Ding ist, dadurch, dass ich damit, glaube ich, viel konfrontiert wurde, ist das für mich nicht schlimm. So
ja,
zu
also ich sag mal,
sorry, falls das irgendjemand triggert.
Nee, ich check schon. Aber die, ich sag mal, die Instanz, die in dem Sinne die vermeintliche Stimme der Vernunft gewesen
genau,
wäre, konnte jetzt nicht großartig reinreden.
Konnte in dem Moment nicht so viel reinreden. Ja. Später checkst du dann natürlich irgendwann in der Therapie, der redet schon noch rein. Also
ja.
Die Stimme ist ja noch
ach,
da.
Ist das so für dich noch so präsent? Unterbewusst?
Ja, so sehe ich ein bisschen die Psyche mittlerweile. Also ich habe das Gefühl, also es ist meine persönliche Theorie, glaube ich, aber dass so jeder Mensch, der so einen krassen Einfluss auf dich hatte, kriegt auch so einen Teil in deinem Kopf. So ein
Sitz
da drin. Ja, schon. Also so stelle ich mir das vor, dass da irgendwo mein Dad auch sitzt und halt sagt.
Findet quasi dein. Sorry, wenn das übergriffig ist, die Frage oder so. Aber findet dein Vater in deinem inneren Dialog statt, dass er quasi so mit dabei sitzt und sagt, mach mal nicht so.
Ja, kennst du das nicht? Ich habe das auch oft mit meinem Bruder, dass wir dann irgendwie so merken, so im Gespräch, jetzt kommen wir auf so einen Glaubenssatz oder so ein Saying, was mein Dad halt immer gesagt hat.
Nein, also ich, nee. Aber es ist jetzt auch, also wenn dann nur so groß, es sind nur Großeltern bei mir halt verstorben, aber jetzt von meinen, ich sag mal, lebendigen Personen, die in meinem Umfeld sind, ist es nie irgendwie die Frage, ach, was würde der oder der dazu sagen?
Okay. Also hab nur ich diese Stimmen im Kopf.
Ja, es ist quasi ein Vier-Augen-Gespräch bei mir.
Ja.
So, aber es sind viermal meine Augen. Weird irgendwie.
Ja.
Aber finde ich voll spannend.
Ja.
So.
Crazy life.
Ist Vater dann gut drauf oder?
Crazy life. Ja, der war schon super streng auch und so.
Mhm.
Der war schon, also Militärschule und so. Aber der hatte einen krassen Humor, der konnte viel lachen und das habe ich alles irgendwie auch. Also ich habe all diese Anteile einfach auch bei mir und je nach Rolle, sag ich mal, regel ich dann andere Anteile nach oben. So
also aus Berlin kam er, sagtest du, ne?
Ja, genau.
Ja, das Preuße, ist ja wahrscheinlich einfach so ein kantiger Charakter, oder? So,
ja. So. Und halt so dieses Regelding, das muss dann unbedingt alles so sein.
Check ich aber.
Und mittlerweile bin ich dann auch mit allem cool und so, aber ich habe schon auch 4 Jahre Therapie gemacht.
Mhm. Boah, krass. Ja.
Ja.
Würdest du, wenn du selbst Kinder hättest, wie würdest du denen oder würdest du die an dieses ganze Internet-Ding ranführen?
Boah,
jetzt mit
Digga.
Der Erfahrung, die du hast.
Digga. Ach du Scheiße.
Dürften deine Kinder Content-Creator werden?
Nein, auf keinen Digga, ich habe keinen. Boah, das ist super schwierig. Weil das ist ja so eine kranke. Also, das geht halt alles mittlerweile. Du hast dieses kleine Gerät und das ist ein Zugriff und auf die ganze fucking Welt.
Ja.
Und wie willst du Kinder da richtig ranführen? Ich habe keine Ahnung. Wie machst du das mit deinen fiktionalen Kindern?
Nee, ey, ich habe ja zwei.
Wirklich?
Nein, Spaß. Ich hoffe, ich habe keine. Ich sag dir, also das Problem, also wir stehen ja vor dem großen Problem, dass diese digitale Existenz von einem selbst, also dass man in Social Media stattfindet, in welchem Maß auch immer, was total gesellschaftlich Verankertes geworden ist. Und ich glaube, wir stehen da vor so einer großen Gefahr, gerade wenn wir in so ein Schulgefüge reinschauen, in so ein gesellschaftliches Schulgefüge, dass Kinder schnell hinten rüberfallen, wenn sie jetzt einfach bei Trends keine Ahnung haben oder nicht mitreden können.
Ja, genau.
So wie beispielsweise Kinder, die so ein bisschen außen vor waren, die so ein bisschen mehr, ich sag mal, oder strikteren Fernsehkonsum von ihren Eltern auferlegt bekommen haben und die konnten jetzt nicht so viel zu neuen Pokémon-Folgen sagen wie andere.
Kinder.
Ja, genau. Oder die durften gar nicht erst so Pokémon oder sowas gucken.
Ja.
Und hatten gar keinen Plan von wovon die anderen Kinder alle reden, so von Pop-Culture im Allgemeinen.
Safe.
So, und jetzt ist es ja dahingehend, dass man ja, die keine Ahnung, dass manche Eltern ja ihren Kindern, die dann irgendwie 4 Jahre alt sind, schon ein iPad vor die Nase setzen, damit die beim Essen still sind.
Ja. Das ist so das andere Extrem. Also ich denke mal, was ich wahrscheinlich versuchen würde, ist das halt so stufenweise irgendwie so einzuführen. Also ich glaube, es macht gar keinen, also ich glaube, es ist ziemlich schlau zu sagen, so am Anfang macht man das fast gar nicht.
Mhm.
Weil ich auch immer so, ich denke viel so, das mit dem Gehirn beschäftigt mich auch voll, so dieser Gedanke, dass das Gehirn ja immer noch aus der Steinzeit basically ist.
Wie meinst du mit dem fast gar nicht?
Gar nicht ans Handy lassen, ach gar so, nicht okay, ans okay, iPad ja, und so, weil das ja was komplett Unnatürliches eigentlich ist für dein Brain. So. Und ich glaube, dass man dann vielleicht wirklich sagt, so dieses Core-Brain lässt man erstmal entwickeln ohne diesen iPad-Einfluss, bis mal so sprechen und so alles mal so halbwegs so funktioniert.
Die Grundsachen. Die
Grundsachen mal reingeladen sind und das Gehirn so zur Hälfte gebootet ist. Mhm. Und dann musst du, glaube ich, so langsam anfangen zu sagen, okay, pass mal auf, aber jetzt leben wir in einer Welt, die sieht halt so und so aus. Und dann so das nach und nach so dazugeben. Aber jetzt kommt ein interessantes Ding, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, weil ich habe so ein Reel gesehen. Und da hat ein Typ gesagt, ich krieg nämlich jetzt schon immer so Eltern-Content, keine Ahnung, was der Algorithmus über mich weiß, was ich nicht weiß.
Okay.
Mhm. Aber der meinte, was Kinder vor allem machen, ist einfach die Eltern nachahmen. Das ist so 90% von, wie sie alles lernen. Und dann ist mir so aufgefallen, das ist ja wahrscheinlich das eigentliche Problem. Die Kids wollen ja alle ins Handy, weil sie die ganze Zeit die Eltern am Handy sehen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird's kompliziert, Digga.
Ja.
Weil jetzt bin ich ja das schlechteste Vorbild der Welt.
Aber das ist ja total sinnig.
Voll. Und problematisch für mich.
Ja, klar.
Weil das würde ja wiederum bedeuten, dann müsste ich ja die ersten Jahre auch das Handy weglassen. Und darauf habe ich ja jetzt gar keinen Bock.
Das ist ja. Ist es für dich sehr wichtig oder immer available zu sein über das Handy?
Nee, ich bin aber halt einfach genauso addicted wie alle anderen auch. Also
okay, check.
Gar nicht. Also ich habe auch WhatsApp-Alarm ausgestellt und so. Ich hasse das auch, dieses immer available
fühl ich
sein.
Komplett.
Und ich versuche wirklich alles auch dagegen zu tun. Ich habe so eine App installiert, OneSec heißt sie oder so. Da musst du erstmal eine kleine Atemübung machen, bevor du in Instagram reinkommst. So schlimm ist schon bei mir.
Ach du Scheiße.
Und ich versuche das wirklich zu reduzieren, weil ich kann damit auch nicht gut. Ich bin so ein Suchtmensch.
Mhm.
Wenn ich dann am Doomscrollen bin, dann bin ich halt am Doomscrollen. So komme da auch nicht so schnell wieder raus. Dementsprechend, ich bin da wirklich ein schlechtes Vorbild. Aber ich glaube, das Sinnvollste in dem Fall, wie man das weitergeben wollen würde, ist, dass man es halt selber einen gesunden Umgang lernt mit dem ganzen Scheiß.
Voll.
Ja.
Vielleicht,
den haben wir ja, glaube ich, alle nicht. Also den hast du ja garantiert auch.
Nein. Vielleicht bringt es einen ja auch irgendwie wieder dahin, dass wenn man so ein Kind hat, ne, wenn man sich so ein Kind anschafft, ne, dass man da sich selbst irgendwie nochmal so reintrainiert.
Ja.
In so einen vernünftigeren Umgang.
Ja,
wer weiß.
Voll. Ja, klar. Also das ist, glaube ich, die große Chance auch da drin. Und Kinderserien gucken. Das
mein,
sind zwei Sachen, die
mein großes
positiv
Problem,
sind.
Mein großes Problem, wovor ich Angst habe, falls ich irgendwann mal Vater werde, ist irgendwie mein Kindern glaubhaft zu vermitteln, dass Schule wichtig ist. Checkst du?
Ja,
checkst
natürlich.
Du? Weil
check ich komplett.
Das, was ich jetzt mache, hat ja gar nichts mit meiner Schulzeit zu tun. Also ich habe da ja überhaupt nicht bin da ja überhaupt nicht dran geblieben. Ja. So, und ich bräuchte wahrscheinlich wirklich eine Frau, die
glaubst du das denn?
Die vernünftig studiert hat.
Glaubst du es selber?
Ich würde
dass Schule wichtig ist? Ganz tief drin, wenn du ganz ehrlich bist.
Ey, fuck Phil, das ist ein Funkformat, Mann. Ja. Das ist, wenn ich jetzt einen raus, dann fliegst du mir definitiv um die Ohren.
Deswegen sollst ja auch du das beantworten, nicht ich. Obwohl, ich bin ja bei Funk raus. Ich kann jetzt eigentlich sagen.
Ja, mein Freund, du hängst immer noch mit den Öffentlich-Rechtlichen in einem Boot.
Bildungsauftrag.
Ja. Ja, ich finde
Hot Take,
Schule ist auch wichtig. Nein, ich finde Schule in dem Sinne auch wichtig. Schule muss aber nicht komplett lebensweisend sein. Ich denke, es ist, ich glaube, Schule ist ein ganz guter Begleiter für den Staat, so.
Mhm.
Aber im Endeffekt sollte man sich auch nicht davor versperren oder sollte man jetzt nicht sagen, oh, Schule ist jetzt die einzig große Wahrheit.
Ah, okay.
So. Es gibt noch Alternativen.
Ich habe jetzt das gestaltet, was du gesagt hast, für den Staat. Yeah. Lebensstaat. Weil ich dachte, du nicht hast gesagt, für den Staat.
Ich dachte, jetzt
kommt so ein Schwurbler-Take. Okay.
Nein, natürlich habe ich es so gemeint, wie du es sagst. Dein Spaß.
Also ich glaube halt schon natürlich, dass Bildung ist fucking wichtig.
Natürlich.
Selbstverständlich. Ja. Aber jetzt auch ne. Mach ja diese Schulserie da und.
Pass auf, anderer Gedanke. Wir kommen gleich auf deine Serie. Anderer Gedanke, ich würde eher sagen, Schule wäre dann mal wieder wichtig, wenn wir es hinkriegen würden, dieses ganze Bildungssystem zukunftsweisend zu reformieren, dass es auch total sinnig ist, was in der Schule passiert.
Genau, safe.
So, 100% meine Meinung. Das ist eine geile Antwort.
Das ist der richtige Hot Take, ja.
So,
safe.
Du machst eine Serie.
So sehe ich es auch. So sehe ich es auf jeden Fall auch, ja.
Das sind wir gerade bei, das ist eigentlich voll der gute Übergang, weil.
Fantastisch.
Hast du selber gestanden, die habe ich dir gerade kaputt gemacht, das ist mir auch egal. Du hast.
Ich wollte hier noch kurz Promo machen.
Nein, um Gottes Willen, das kannst du ja zum Glück, ist ja öffentlich-rechtlich. Du hast jetzt in der dritten Staffel, deine Serie Almania, wo der, ich sag mal, Mikrokosmos, der da bespielt wird, ja auch eine Schule ist.
Exactly.
Warum die Schule?
Also das Geilste daran fand ich erstmal, dass ich diesen Allmann Frank Stimpel Charakter.
Stimpel, auch sehr geiler Name.
Stimpel kommt von Roland Stimpel. Oh, das ist mein Viral-Typ, den du sehen musst.
Ist das der Verpetzer?
Ist das der E-Scooter-Verpetzer?
Ja, ja, klar.
Der Vorsitzender ist vom Verein Fußverkehr Deutschland.
Ja, ist das der Name gewesen?
Ja, Mann. Fucking Fußverkehr Deutschland.
Fußgängervereinigung. Voll geil. Es gibt für alles sowas.
Ja, natürlich. Es muss auch ein Fußverkehrverein geben
in Deutschland.
Ich frage
mich, wie stark die Mitgliederanzahl da ist. Wie viele
und was sie da die ganze Zeit machen.
Die müssen auch so Ausschüsse haben.
Die haben bestimmt auch diese, ja.
Mhm.
Ja, und ich glaube, der ein oder andere war da auch, kam dann da in seinem Latex-Outfit und hat sich gedacht, ach so, nee, ich bin hier falsch. Ich suche den anderen Verein, Fußverkehr.
Boah, Alter, ja, safe. Ja. Guter.
Ja, und diesen Frank Stimpel Super-Allmann halt, ich wollte so ein Universum finden, wo der halt zum einen reinpasst und zum anderen gar nicht reinpasst.
Mhm.
Und da war halt diese Problemschule perfekt, weil du hast halt dieses preußische Schulsystem, uralt, Frank Stimpel, Regeln etc. Und dann wird er da konfrontiert mit der quasi realen Welt in der Großstadt, wovon er keine Ahnung hat, Migration, und es clasht halt die ganze Zeit. Er tappt in jedes scheiß Fettnäpfchen, er macht alles falsch und er versucht halt immer alles per Lehrbuch zu machen. Das heißt, in der ersten Folge ruft er natürlich schon die Polizei.
Natürlich, klar.
Wenn die Schulpflicht nicht eingehalten wird, und dann geht es natürlich alles immer so schief, und das ist halt für Comedy erstmal perfekt. Und so im Hintergrund, also interessanterweise, wir waren ja vorher bei dieser Schulsystemfrage, die habe ich mir erst danach angefangen so richtig zu stellen. Also es war jetzt nicht so, dass ich so dachte, ich will eine Schulserie machen, um das Schulsystem zu kritisieren, sondern es war so, als ich dann zu so einer befreundeten Problemschullehrerin in die Klasse bin und gesehen habe, was da abgeht und halt andere Schulen gesehen habe, und dann bin ich so ein bisschen in das Thema reingegangen, dass ich dann auch nochmal gesagt habe, okay, auch so in Bezug auf meine eigene Schulzeit, krass, wie veraltet einfach dieses System ist. Aber es war jetzt nicht der Ausgang für die Serie. Das war
wie
eher
resonierst
so.
Du auf deine eigene Schulzeit?
Hm?
Wie resonierst du da auf deine eigene Schulzeit, dass du sagst, oh Mensch, das war Das war bei uns entspannter oder weniger entspannter.
Ich glaube, wir waren so die erste Generation, die so langsam diese Frage angefangen haben zu stellen, inwieweit ist das hier wirklich sinnvoll? Also inwieweit verbringe ich hier meine Zeit sinnvoll im Sinne, lerne ich hier wirklich was fürs Leben? Weil das ging ja mit uns los. Da kam ja diese, ich weiß nicht, es war eine Poetry Slammerin oder so, die dann so ein Gedicht, was damals auf Twitter viral gegangen ist.
Ja, wie hieß sie denn? Julia irgendwas.
Ich glaube Julia Engelmann.
Julia Engelhardt? Hm. Engelmann!
Ja, Engelmann, ich glaube, die hat dieses, wir können zwar ein Gedicht interpretieren, aber keine Steuererklärung verfassen. Und das ist ja der, der Take gewesen, der bis heute völlig aktuell ist und trotzdem gefühlt sich noch nicht wirklich was getan hat. Also, und es wird ja jetzt nochmal beschleunigt durch KI, durch all diese Sachen, die jetzt kommen, dass man diese Frage nochmal mehr stellen muss. Und ich finde, das ist ein mega spannendes Thema. Es ist aber nicht mein Grind gewesen. Also ich dachte von Anfang an, es gibt genug Leute, die das auch kritisieren, die das auch gut machen, die das sehr, sehr fundiert machen, die auch wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist jetzt hier gar nicht meine Aufgabe. Also das, was ich mit der Serie eigentlich eher machen wollte, ist so einen modernen Mikrokosmos zu erzählen, wo wir halt alles drin haben, ne? Also wir haben einen Verschwörungstheoretiker, Hausmeister, wir haben eine Klimakleber-Schülerin, wir haben wirklich all diese verrückten Persönlichkeiten, die man so in der Gesellschaft finden kann, so in eine Kammer gesteckt. Mhm. Und dann haben die sich am Ende aber trotzdem immer lieb. Also es hat immer so einen schönen Twist. Also zum Beispiel haben mir jetzt auch Leute geschrieben, sie gucken halt nach der Hafti-Doku Almania, um wieder ein gutes Gefühl zu haben. Also es ist so eine Upper-Serie, die dich halt aufbaut. Und das war von mir so ein ganz großes Ziel, weil ich so das Gefühl hatte, das ist etwas, was ich in der deutschen Comedy-Welt so ein bisschen vermisst habe. Also meine Vorbilder sind halt sowas wie Scrubs oder Friends und so. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich Comedy am liebsten mag. Also ich mag auch schon bei Waititi, ne, wenn man so die alten Videos guckt, ist es immer, also ich finde, da schwingt dann doch sowas Positives mit. Mhm. So gute Laune Ding, aber auch sowas, die Welt ist schon in Ordnung, auch wenn sie manchmal kacke ist. Das ist irgendwie so ein Gefühl, warum ich auch Ted Lasso zum Beispiel voll mag, hast du auch voll gesagt, feierst du voll.
Ultra.
Und sowas kommt halt leider ganz oft aus Amerika, ganz selten glaube ich aus Deutschland, und das war irgendwie so mein Goal, also eine Serie zu machen, eine gute Laune-Serie, die trotzdem aber auch gute Comedy ist. Mhm. Und das war aber auch, muss ich sagen, das Schwerste, was ich mir jemals vorgenommen habe, weil diese amerikanischen Serien, das sind ja auch, Digga, was haben die für Budgets und was sind es für krasse Leute?
Ey, aber ich denke mir auch häufig, wir könnten diese Budgets auch hier haben, aber wir müssen irgendwie, jetzt sagen wir mal öffentlich-rechtlich, hauseigene Kritik, wenn ich sehe, wie viel von so einem Rundfunkbeitrag für Pensionen draufgehen.
Ja.
Sag mir, ey Bruder, also sorry, das ist ja nicht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Ja.
So. Und, es muss doch irgendwie möglich sein, mit den Mitteln, die man reinbekommt, das ist wirklich nicht wenig Geld, und dann verstehe ich auch stellenweise, dass Leute abgefuckt sind darüber und halt sagen so, was für eine Scheiße wieder mit meinen Rundfunkgebühren. Also an manchen Stellen ist so, wo ich sage, okay, die Kritik ist dann auch ein bisschen falsch adressiert.
Ja.
Wenn ich sage, so,
aber im
okay,
Großen und Ganzen da auch nachvollziehbar. Also,
ja, natürlich.
Ich auch
natürlich.
Komplett mit.
Wenn ich beispielsweise sehe, GEZ abschaffen, das heißt nicht mehr GEZ, Freunde, die legt das ab. GEZ abschaffen, das macht ihr mit meinen Gebühren, ich will das nicht. Bruder, wir sind junge, guck mal, du bist ja noch in einem jungen Spektrum wie ich.
Ja.
So, wir fucken uns jetzt auch nicht über die 5000. Schlagershow ab. Brauchen alte Leute auch Unterhaltung? Natürlich, klar.
Ja.
Also es geht jetzt nicht nur darum, dass der, und so wird es auch in Zukunft nicht funktionieren, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der Ankunft sagt, hey, was willst du jetzt im Speziellen für Content haben, dann machen wir nur noch das.
Ja.
So.
Ja.
Also ein bisschen mal diese Ego-Sicht muss man mal so ein bisschen ablegen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es viele gute Inhalte, Henkes Corner vor allen Dingen, Almania auch vor allen Dingen, die es im öffentlich-rechtlichen Kosmos gibt, und ich halte es für extrem wichtig, dass dies auch Fortbestand hat.
Rundfunkbeitrag,
ja.
Du sagst mal Gebühren. Das
ist ja, oh mein, ja, den Beitrag. Sorry, ich meine den Beitrag.
Zwangsgebühren, dachte ich.
Und Zwangsgebühren. Raub. Raubgeld. Pass auf.
Ich meine, es ist halt, das stimmt schon, also es ist ja einfach Kohle da und es ist halt ein berechtigter Wunsch, dass man damit halt geilen Content macht und das wird natürlich, ja auch immer schwieriger natürlich. Im Verhältnis zu Netflix und Co. da irgendwie halt einfach mitzuhalten. Und was, glaube ich, bei den Öffentlich-Rechtlichen auch eine Riesenherausforderung ist, halt Marketing zu machen, weil die von ihren Strukturen, und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, halt sagen, es muss alles in den Inhalt fließen. Während Netflix zum Beispiel sagt, wenn eine Serie halt geil performt, dann schmeißen sie nochmal dieselbe Kohle, die sie in die Produktion geschmissen haben, auch in Marketing rein. Das ist halt, ja, das ist erstmal, wie es ist.
Ich glaube, damit plappere ich nicht zu viel Internes aus, aber ich glaube, so, das kann man von außen auch ganz gut wahrnehmen. Sieht man ja alleine schon an diesen Pensionsgeschichten. Es ist auch ein riesiger, riesiger, komplexer, bürokratischer Haufen geworden, dieses ganze öffentlich-rechtliche Universum.
Ja.
Dass man gut damit beraten wäre, wenn man das einfach mal so ein bisschen entwirrt. So.
Safe, absolut.
Dass es einfach mal die Möglichkeit gibt, überhaupt nochmal mehr Space für neue Ideen schaffen zu können.
Ja.
Und dass sich irgendwelche alteingesessenen Intendanten darüber entscheiden, was jetzt das Fernsehen von morgen ist.
Und das ist ja schon was man intern auch einfach mitbekommt. Also,
total.
Ich finde bei Funk noch am wenigsten. Das ist ja quasi so das Startup innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, die es auch ein bisschen anders machen und dementsprechend, also auch in meiner Funkzeit kann ich einfach sagen, so, das war immer super unkompliziert. Also mit den Inhalten
voll, ja.
Und so.
Also man lässt mich auch viel machen. Ist auch ja, so. Also ich kann absolut. Wirklich nicht meckern.
Nee.
Und das sage ich nicht, weil ich bezahlt werde. Es ist wirklich schön, mit Funk zusammenzuarbeiten. Also es funktioniert alles. Es macht Spaß, so alle sind lustig, cool drauf. So und
was ich auch interessant finde bei den jetzt SWR und quasi noch mal eins alteingesessener von den Strukturen, die sehen das ja alle selbst auch so. Also es ist keiner in dem System, der selber sagt, nee, die Problematik sehen wir nicht und das mit der Überbürokratie und so weiter, das haben wir nicht. Das sehen die schon alle auch so. Aber das System ist halt erstmal, wie das System gerade ist. Und ich sag immer so, mein Part da drin ist halt so dieses erstmal don't hate the player, hate the system, sagen wir uns sehr oft in der Zusammenarbeit. Klar. Also wenn es dann eben wieder schwierig ist an irgendeiner Front oder ich dann wieder sage, wie fucking wichtig Marketing ist, wir können auch eine Mega-Serie machen, die am Ende keiner mitbekommt und das ist scheiße, dann sage ich mir immer don't hate the player, hate the system. So. Und dann denke ich mir halt auch immer, mein Job ist es ja irgendwie in diesem System trotzdem noch das Beste rauszuholen und irgendwie so eine geile Serie zu machen. Also ich habe dann auch gesagt, weil ich will mich dieser Kritik ja auch gar nicht stellen und dann habe ich auch mal auf X gepostet halt. Dass Almania jetzt, glaube ich, gerade als es auf Netflix auf Platz 2 gechartet ist, dann habe ich halt so ein bisschen geflext und gesagt, deutsche Serie, Netflix Platz 2 und so.
Congrats, ist ein Achievement.
Voll, na klar, safe. Und die Serie gesehen haben, haben es auch gefeiert, weil die Reaktion ist ganz oft auf die Serie, boah krass, das ist ja voll gut. So, also viele glauben das nicht. Und die es nicht gesehen haben, da war so gefühlt 50-50. Die einen haben gesagt, Deutsche können keine guten Serien machen, Deutschland kann das nicht. Und die andere Hälfte war, die Serie ist woke und deutschlandfeindlich. Ich so dachte, okay, beides geht jetzt irgendwie nicht zusammen.
Ja,
wenn du nicht deutschlandfeindlich bist, dann guck dir vielleicht diese deutsche Serie an.
Ich habe das Gefühl, das ist auch ein deutsches Problem, weil jeder fühlt sich irgendwie direkt immer wegen allem angefasst. So, egal in welche Richtung.
Ja, ich glaube, wir meckern schon auch ganz gerne.
Ist der Deutsche,
als Deutsche
zu empfindlich?
Über alles. Ich habe das Gefühl, wir kritisieren viel, aber ändern dann doch nichts. Das ist so manchmal so, wie ich mich fühle manchmal in Deutschland. Aber das, ich sehe das auch bei mir selber. Also ich meckere dann auch mal gern. Aber ich versuche mir dann zumindest auch zu sagen, okay, wenn du jetzt dann meckerst, musst du aber auch im nächsten Schritt überlegen, wie verändert man das? Und in Bezug zum Beispiel auf deutsche Serien würde ich sagen, kann ich halt meinen Beitrag damit leisten, indem ich versuche, dieses Klischee halt zu brechen.
Ja.
Indem ich halt eine geile Serie mache. So.
Voll, voll, voll. Das ist auch irgendwie mein Gedanke, also natürlich um das hier wieder selbstständig machen zu können, das, was ich immer machen wollte, aber auf der anderen Seite auch dieses, wenn man etwas ändern will, sowas wie Content im Öffentlich-Rechtlichen oder man selbst als als ein, also die Möglichkeit bekommt, im öffentlich-rechtlichen Kosmos irgendwie Content schaffen zu dürfen und einem das alles nicht so ganz passt, wie es da läuft, jetzt nehmen wir mal Funk als Beispiel, dann ist es doch das Beste, was du tun kannst, aus einer eigenen Warte heraus dort reinzugehen und aus dem Inneren mögliche Strukturen irgendwie mit anzupacken, dass Dinge besser werden.
Ja.
So, und deswegen ist es, also das ist einer der Hauptgründe, weswegen ich das angetreten bin bei Funk, weil ich hätte auch sagen können, okay, wir gehen mit dem Podcast auf den freien Markt. Wäre natürlich schwieriger geworden, aber irgendwie machbar. So.
Ja, potenziell ja auch nochmal krasser, ne? Also die Kohle ist ja nach oben offen auf dem freien Markt. Klar, während bei Öffentlich-Rechtlichen hast du natürlich deinen Deckel, so kriegst halt dasselbe. Insofern, ja, aber es war auch definitiv, oder wenn ich diese Kritik dann lese, dann denke ich immer, okay, dann ist meine Aufgabe, das halt nicht so zu machen. Also nicht, weil ich glaube schon, es gibt so, es gibt die Möglichkeit bei öffentlich-rechtlichen Produktionen auch zu sagen, man lehnt sich ein Stück weit zurück irgendwann.
Mhm.
Und ich glaube, das machen auch viele in dem System, weil sie halt ihr Standing haben und weil sie die 3000. Staffel von der Schwarzwaldklinik oder whatever drehen. Und dann musst du nicht mehr viel. Also ich kenne ja auch solche Drehs. Also ich war ja auch auf solchen Drehs und da ist dann schon der Grind eher so, wie schaffen wir es wirklich zu Feierabend auch fertig zu sein. Und dann dachte ich mir halt, wenn ich diesen Weg antrete, und es ist auch in Deutschland der einzige Weg, wie du fiktionale Serien machen kannst, einfach von der Finanzierung in Deutschland, weil natürlich durch das öffentlich-rechtliche System ist ja der Markt auch ein Stück weit verzerrt, sag ich mal. Also
klar,
du musst dann, wenn du eine Serie machen willst in Deutschland, kannst du es im Moment fast gar nicht anders finanzieren. Mhm. Also entweder Netflix, Amazon Prime oder öffentlich-rechtlich so ungefähr.
Aber da musst du halt auch die Chance haben, so dass Netflix auf internationale Produktion so anspringt.
Ja, genau. Passiert ja auch selten.
Ja.
Ja. Jetzt mit Netflix Platz 2, mal gucken. Aber
ja, ist doch geil. Ist doch mega.
Ja, aber das wäre eh, also im Großen und Ganzen glaube ich, und das würde ich sagen, ist auch super positiv, dass wir uns jetzt bei Almania so eine Bubble kreiert haben, auch mit den Leuten drumrum, auch im Öffentlich-Rechtlichen, die halt alle Bock haben, was Geiles zu machen.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, war das überhaupt möglich, am Ende so eine Serie zu machen. Und es gibt dann ja auch wieder andere Sachen, zum Beispiel bei also so Zusammenarbeit mit Streamern habe ich auch schon oft so sehr krasse, wo man eher denkt, das würde von den öffentlich-rechtlichen
kommen. Streamer im Sinne von so wie Netflix, Prime und...
Genau.
Also jetzt nicht Streamer von Twitch-Streamer. Nee. Ja.
Solche Streamer, und da habe ich auch schon krasse Richtlinien so mitbekommen, wo es halt wirklich, auch was Comedy angeht, wo Jokes kategorisch gestrichen wurden oder so. Weil es hieß, das ist jetzt kulturelle Aneignung oder sonst was. Und das ist ja, sag ich mal, eher so. Und das würde man ja von den Öffentlich-Rechtlichen erwarten. Ist aber bei Almania gar nicht so. Also auch Leute, die sagen, die Serie ist woke, die haben die definitiv nicht gesehen, weil die Jokes sind schon hart, die wir machen.
Ja, es ist, ich sag mal, viele denken ja auch, oder kann man so, ja, wird das nicht so beschneidend mit deinem Podcast und so und so. Freunde, ich darf jetzt weiterhin unzensiert Fotze sagen und es passiert nichts. So, also es ist halt, es geht so. Und Funk haut mir da jetzt auch nicht Fotze zu doll auf den Finger. Sag noch mal.
Fotze.
Ja, siehst du, und es passiert nichts.
Abgefuckte Fotzen. Nochmal so eine Internetlegende.
Alter, Assi Toni. Wie ist bei dir zukunftsperspektivisch? Also was hast du noch vor?
Oh, Digga, ich freue mich extrem, jetzt mal Pause zu machen. Nach Almania und nach
Fährst
YouTube.
Du weg?
Ich will nicht mal wegfahren. Ich will einfach mal nichts machen.
Einfach sitzen.
Schlafen.
Loriot.
Ja.
Sitzen. Ich will einfach nur sitzen.
Digga, sitzen. Voll.
Geil.
Darauf habe ich richtig Bock. Genau. Und davor will ich halt, also YouTube geht jetzt zu Ende. Die Serie wird auch ein Ende finden bald. Und da will ich auch nochmal ein geiles Ende finden, ein schönes Ende. Das ist mir super wichtig. Dafür brenne ich gerade auch noch voll, das irgendwie schön zu Ende zu bringen.
Geil.
Und dann Pause machen. Und da mal so ein bisschen vielleicht das nachholen, was andere vielleicht so eben nach der Schulzeit hatten.
Mhm.
Dass man mal so eine Phase hat, wo man Zeit hat, so drüber nachzudenken, was man so als nächstes machen will. das hatte ich quasi noch nie. Also ich wusste schon in der Schulzeit genau, was ich machen will und habe dann halt mehr oder weniger durchgezogen bis jetzt.
Aber das ist doch perfekt.
Ja.
Wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende und wir machen am Ende immer das Corner-Buch. Das ist das Freundebuch für alle, die in der Corner waren. Da gehen wir einfach so ein paar kurze Fragen durch.
Alright.
Also, Name für Lauda, hast du einen Zweitnamen? Nee, ne?
Nee. Aber eigentlich Philipp.
Philipp? Mhm. Philipp mit einem P oder mit...
Natürlich mit zwei.
Mit zwei P. Ja, ja. Der richtige Philipp.
Ja.
Hat man eine innerphilippische Feindschaft zu den anderen Philipps, die nur ein P haben?
Ja, natürlich. Also ich bin immer dann happy, wenn ich einen Philipp mit zwei P treffe. Sind aber auch die meisten. Also wir sind
ein bisschen, und die ein P-Philipps sind so...
Sind die Underdogs. Die sind strange.
Ja, okay. Ja. Wenn die von den... Ist das so eine Mobbing-Dynamik? So von den unter den Philipps?
Ich glaube, man müsste mal so ein Treffen veranstalten, eigentlich. So ein Philipp-Treffen.
Ja, ja, oder eine große Philipp-Fight-Night.
Ja.
Fame-Fighting Philipp.
Philipp-Fight.
Philipp-Fight, ja.
Ja, ja, voll.
Mit
ja,
André Schiebler.
Mit 2P gewinnen, glaube ich.
Nee, das wäre krank. Wann hast du Geburtstag?
29.06.1990.
Das ist... Nee, nicht Löwe. Was ist das für Kennzeichen? Ich wollte gerade sagen.
Krebs.
Krebs?
Ja, genau.
Krebs. Du? Was meinst man über Krebs? Ich bin Widder.
Sensibelchen.
Ich bin Widder.
Widder.
Anführer.
Oh.
Ja.
Strong.
Gar nicht den Flavor dafür, ey. Scheiße.
Was ist dein gefühltes Sternzeichen?
Mein gefühltes Sternzeichen? Jungfrau. Dope.
Mm.
Skorpion. Immer am Zustechen.
Brr.
Hurensohn. So, Gehaltskürzung. Als nächstes haben wir meine Lieblingsfrage immer. Dein Lieblingsschimpfwort oder Beleidigung?
Bastard mag ich total gern.
Der knallt, ja.
Bastard knallt so vom Sound voll.
Ja, ja,
ist aber eigentlich kein schlimmes Wort heutzutage.
Eigentlich,
also
es
ist
nicht.
Ja, eigentlich nicht schlimm, wenn du ein Bastard bist. Es laufen sehr viele Bastarde rum.
Mittlerweile ja.
Natürlich.
Ja, ja, klar.
Ja, deswegen liebe ich dieses Wort. Ich bin tatsächlich
Bastard,
ich bin kein Bastard. Ich glaube, Maria ist ein Bastard.
Gibt es eine gegenderte Form von Bastard?
Nicht schlimm. Bitte?
Gibt es eine gegenderte Form von Bastard? Bastardinnen?
Bastardinnen, nein.
Ja, es gibt keine feminine Form von Bastard, oder? Das ist ja kein männliches Wort. Ist. Der Bastard? Ja, aber das
ist ja nicht. Die Bastardin. Die Bastard.
Der Bastard, die Bastarde? Ja, der Freund, die Freundin. Nein, ja, nee, aber wir reden ja schon, es ist ja für eine Person gedacht, der Bastard. Ja, genau. Die Bastard. Nee, es ist ja nicht so, dass es jetzt einfach nur ein Wort ist wie der Löffel.
Aber es heißt ja auch der Wichser.
Ja.
Aber es gibt ja auch nur männliche Wichser. Guna. Der
ja, das, aus deiner alten Perspektive ist das so, du alter weißer Mann.
Was gibt's noch? Der Hurensohn. Die Hurentochter.
Die Hurentochter.
Der.
Es muss da einen Weg geben.
Nee, das stimmt schon. Eigentlich stimmt es.
Es muss einen Weg geben. Die Bastardin? Bastardin?
Ich glaube, man würde sagen, sie ist auch ein Bastard. Und somit kann man eigentlich sagen, es ist ein total schönes genderneutrales Schimpfwort auch. Also es ist sogar.
Du Bastard.
Es ist sogar ein sehr fortschrittliches Schimpfwort.
Die Wichserin.
Glaube nicht. Genau, das ist ja Schrubben. Das kommt ja von Schuhewichsen.
Ja, Schuhwichsen.
Nein, nein.
Den Boden
du wichst
wichsen.
Die Schuhe, weil du schrubbelst.
Wachsen, wichsen. Die Schuhe wichsen.
Ja.
Flachwichser. Ja, natürlich.
Na gut, aber diese Schrubbelbewegung, das kann ja eine Frau auch machen.
Weißt du, was ich richtig geil finde, dass wir wirklich im Funkformat jetzt locker 8-9 Mal das Wort Wichsen hintereinander weggehauen haben.
Bastarde und so weiter.
Bastardwichsen. Die Bastardwichser.
Was sind so, Bastard ist hoch im Kurs wahrscheinlich, oder?
Der Bastard ist hoch im Kurs, eigentlich häufig der gängigste ist immer der Hurensohn.
Der Hurensohn. Hm, das ist nicht so meins.
Nee, der Hurensohn ist auch, ich glaube, der kommt bei mir wirklich nur aufs Äußerste.
Ja.
Was ich gerne mache, ist eine Alternativvariante aus dem norddeutschen Sprachraum für den Hurensohn, ist der Nuttenbengel. Den mag ich sehr gerne.
Hm.
Ich mag aber auch viel mit Schwein. Schweinepriester, Dreckschwein, Drecksau, Potsau.
Mhm. Ah ja.
Ja. Alles, was man da so mit einbringen kann. Natürlich sind etwaige Neologismen auch gern gesehen.
Mhm.
So, du Hundetochter oder was weiß ich. Mhm. Nee, was ja alles möglich ist, ist ja egal. Ja, aber grundsätzlich mit dem Bastard fährst du eigentlich ganz gut. Ich würde sagen,
finde ich auch.
In der Häufigkeit der Schimpfwortliste ist es auf Platz 2.
Okay.
In der Corner. Also du fährst da einen guten Weg.
Vote for Bastard. Auf die 1.
Bastard. Einmal Bastard in die Kommentare. Nee, Spaß macht's nicht. Dann ist die nächste Frage, was magst du richtig gerne? Es kann alles sein.
Was ich richtig gerne mag, einfach grundsätzlich.
Grundsätzlich, was magst du einfach mal gerne? Eine Sache.
Ich mag gerade meine Decke voll gerne.
Ja, ich dachte jetzt, ich mag gerade meine Freundin ganz gerne. Das ist ja so situativ. Also sonst ist eigentlich immer schwierig, aber jetzt gerade ist gut. Jetzt gerade ist gut.
Decke. Wir haben uns eine neue Decke gekauft, die man nicht überziehen muss. Das war jetzt irgendwie gerade das Erste, wo ich dran dachte.
Zimmerdecke oder
Decke? Nee, so eine Schlafdecke.
Geil.
Ja. Und davor halt so eine gehabt, die man halt überziehen muss. Und ich finde, das ist total nervig.
Wie, man muss sie nicht überziehen?
Man muss sie nicht überziehen. Du wäschst die gesamte Decke einfach.
Und das geht?
Ja, das geht.
Das ist ja übertrieben
sogar
geil.
Sogar auf 60 Grad, also das heißt auch für Allergiker, ich bin auch Allergiker, kannst du trotzdem diese 60 Grad Milben rauswaschen und so. Das heißt hygienisch, 100% Polyester und halt super praktisch. Und das ist
finde
ja richtig...
ehrlich gesagt ziemlich geil.
Es ist super geil.
Klingt geil.
Ja.
Ich werde mich darüber informieren müssen.
Ja. Gibt's überall.
Wer wieder so eine Frage. Was findest du gegen richtig scheiße? Eine Sache, die du richtig scheiße findest.
Weil ich richtig scheiße finde.
Denken,
Mobbing,
wie man dich
Mobbing
waschen kann.
Finde ich richtig scheiße.
Ehrlich?
Ja.
Ah, bist du schon aber ganz schön alleine mit der Meinung. Ist das krank? Geil. Ja, gut. Ja. Hey, finde ich fair. Guter Punkt. Valid.
Ja.
Ansonsten machen wir noch die Schulnote. Was war dein Abischnitt?
2,4.
Ist auch gut.
Ist gut, ne?
Ja.
Ja. Ja. Ich hab's richtig geowned am Ende.
Das Schöne an der Frage ist, ich kann's nicht judgen, ich hab nicht mal Abi.
Okay.
Tja.
Ja. Ja, ich war tatsächlich am Ende nur noch die Hälfte der Zeit da, weil ich ja schon meinen YouTube-Plan hatte.
Mhm.
Aber was ich in der Schule sehr gut gelernt habe, war Cheaten.
Ey.
Und einfach so tricksen. Und ich hab halt, ich hab tatsächlich für mein Physik-Abi... Da hat der Lehrer so Andeutungen gemacht, dass ein gewisser Teil im Stoff drankommt. Dann habe ich auch wirklich nur diesen Teil gelernt, weil ich mir dachte, das kann er nicht bringen, dass er uns auf die falsche Fährte lockt.
Und voll Schwarze getroffen.
Voll Schwarze getroffen. Den Teil hatte ich halt gelernt. Beim anderen wäre ich wahrscheinlich durchs Abi gefallen. Also
liebe Grüße an meine alte Informatiklehrerin.
Ja.
Ja. War wohl doch kein HTML in der Nachprüfung. Kuss, Dankeschön. Aber jetzt bin ich hier, das ist auch okay.
Ja.
Naja, ist ja wie der Russe sagt. Am Ende machen wir noch den Lieblingssong. Was ist dein aktueller Lieblingssong?
Mein aktueller Lieblingssong. Oh, muss ich ehrlich gesagt gucken, wie der heißt.
Ich schmeiß jetzt auch einfach mal einen rein.
Mach mal.
Den ich für mich gefunden habe. Ich finde den total geil. Element of Crime. Das ist so eine alte Altherren-Deutschband.
Ja.
Ein Hotdog unten am Hafen. Zieht euch den rein, das ist ein richtiger Banger.
Ich habe tatsächlich Berghain als letztes geherzt.
Ey!
Von Rosalía.
Real Talk hat mich positiv überrascht. Also ich war nie ein Rosalía-Fan.
Ich kannte die davor gar nicht.
Aber ich finde es spannend, also safe schon mal was von irgendeinem Song random mal von der
bestimmt
im Radio gehört oder
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Aber dass man jetzt den Versuch startet, Operetten cool zu machen.
Bro. Was
spannender
für ein
Move.
Brett einfach auch.
Und krass, ja, krass.
Und auch der Text ist ja so simpel, aber halt.
Ich finde nur eine Line scheiße.
Feeling.
Ich finde dieses Blei-Teddybär ist totaler Stilbruch und finde, passt sich gar nicht rein.
Ja, aber ich fand das schon wieder so interesting, weil ich so das Gefühl hatte, das macht vielleicht in einer anderen Sprache Sinn.
Bestimmt.
Und auf Deutsch halt irgendwie gar nicht.
Ja.
Ich habe dann auch den Text gegoogelt und dachte, what? Also,
aber
das habe ich davor gar nicht verstanden. Also
ja,
akustisch.
Aber ich frag mich, wer beim Text da mitgeholfen hat. War das hier Emilio Sakraya, mit dem sie ja irgendwie unterwegs ist, oder hat die das irgendwie selber einfach durch KI durchgehauen?
Ja, weiß ich auch nicht.
Rosalía Statement an der Stelle. Komm in die Corner. Nee, und dann machen wir am Ende die große Phil-Laude-Weisheit in diese Kamera rein. Was würdest du den Leuten draußen mitgeben? Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende.
Oha, boah, das ist natürlich schwierig, aber jetzt so mit meinen 35, ja, das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, ein bisschen mit meinem Dad und so, aber ich habe echt viel Shit auch erlebt. Verhältnismäßig viel mehr als für 35 normal.
Ja.
Und deswegen kann ich euch aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass selbst wenn ihr glaubt, es ist so schlimm, dass es auch nie wieder gut werden kann, es aus meiner Erfahrung immer wieder irgendwie doch weitergeht. Und dass es sich total lohnt, dran zu bleiben. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
Ich finde das völlig schlüssig und total sinnig. Finde ich geil.
Das ist schön.
Ey, Phil.
Das war sehr, sehr
schön.
Es
hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja. Das war richtig geil.
Ich fand Take 2 sogar geiler als Take 1.
Ja, irgendwie ja, ne? Ja. Ey, geil, dass wir es verschissen haben. Freunde, ich bedanke mich vielmals erstmal bei dir fürs Dabeisein.
Ja, klar.
Ich gebe dir die Hand.
Ey.
Ich reiche rüber. Ich hoffe, man hat jetzt nicht mein Fett gesehen. Ansonsten, wenn ihr den Podcast schauen, hören oder in etwaigen anderen Arten und Weisen durch die Nase konsumieren wollt, könnt ihr das tun auf YouTube, Spotify oder in etlichen anderen Podcast-Mediatheken, als auch in der ARD-ZDF-Mediathek in Videoform. Also Spotify in Videoform, YouTube-Videoform und ARD-ZDF-Mediathek in Videoform. Dort findet man in der Mediathek auch Almania oder ist das auf Netflix?
Almania Staffel 3, jetzt in der ARD-Mediathek.
Ja, fantastisch, da findet ihr auch Almania, also den ganzen lustigen Kram, den auch hier der Kollege Laude macht. Mein Rundfunkkollege Laude. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Corner-Folge. Bleibt mir gewogen. Schreibt einen Kommentar rein, der nett ist. Kannst du nochmal bitte sagen?
Schreibt's in die Kommentare.
Gänsehaut. Und dann sehen wir uns wieder in einer nächsten Corner-Folge. Bis dann, macht's gut, euer Heckmann Schlesikowski. Und ab in die Endcard. Tschüssi.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.